was pure evil.
Willkommen bei Viben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Shit.
Damn, son, where'd you find this?
Willkommen beim Viben mit Visi Halloween Special 2022. Natürlich wie immer mit euren Hosts Visi aka Certified Murder Boy und Nivito aka The Punani Slayer.
What's poppin', Jeez?
Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Es ist wieder mal soweit.
Drittes Jahr in Folge, ne?
Das dritte Mal, dass wir sowas machen. Ich finde es ein bisschen pervers, wie schnell die Zeit vergeht. So. Kommt mir echt nicht lange vor, dass du hier warst und wir das gemacht haben.
Ja.
So. So ein Jahr ist schon pervers schnell vergangen.
Crazy.
Die traurigste Nachricht am heutigen Abend, weil ich glaube, der heutige Abend wird gut, aber die traurigste Nachricht ist, wir sitzen dieses Mal nicht nebeneinander. Ja, weil der gute Nivito, ne, der hat jetzt auch ein Leben, der ist jetzt, ne, der muss sich auch mal um seine Arbeitssachen kümmern und der hat auch mittlerweile andere Prioritäten. So, da wird nicht Geld für ein Flug- oder Zugticket ausgegeben, sondern für Shisha-Bars, für veganes Essen und das weibliche Geschlecht. Aber wer kann es im Übel nehmen? So, deswegen, wir wollen euch das heute so gestalten, als würdet ihr glauben, sie säßen nebeneinander.
Eben. Ja, tut mir schon mal leid für alle, die gedacht haben, dass wir uns jetzt besoffen wieder hin und her schubsen auf den Stühlen, aber jetzt werden wir das wenigstens über Zoom machen.
Ich glaube, das ist schwierig zu toppen vom letzten Jahr, weil wir haben uns bepisst,
Bruder. Ja, ich war auch oft Weißweinkasten im Wohnzimmer, so deswegen.
Wir hatten so eine Pappbox, da war einfach so ein Riesenbeutel drin und wir haben einfach wirklich gesippt, was das Zeug hält. Also da sind irgendwie so 10 oder 5 oder was ist auch immer, 8 Liter drin. Wir haben safe 4 runtergekippt oder so.
Also in dem Sinne erstmal sorry an Chucky und alle anderen Horrorfilmcharaktere, die wir als Huren so beleidigt haben in den letzten 20 Minuten.
Bro, ich habe schon wieder den Weißwein aufgemacht. Ich wollte heute in Stimmung kommen. Ich werde trotzdem sagen, so Pennywise ist schon ein Bastard, Bruder.
Pennywise kann ich mal hart ficken gehen.
Pennywise kann man halten, kommt der.
Obwohl ich heute nochmal seinen Namen droppen werde in einem anderen Zusammenhang, aber.
Bruder, Homie wurde molested,
Alter. Homie ist ein Clown, Alter.
Homie ist ein Clown, was soll man sagen?
Naja.
Oh Mann. Trotzdem, die Themen werden uns auf jeden Fall nicht ausgehen, auch wenn wir nicht nebeneinander sitzen und uns hier gemeinsam besaufen können, denn, und vielleicht stimmst du mir zu, ich würde die Folge einfach anfangen mit einem Statement. Es ist das beste Jahr für Horrorfilme seit sehr, sehr langer Zeit.
Ich gehe sogar über eine Dekade safe.
Sheesh. Okay.
Also vielleicht Anfang 2010er Jahre, wo noch ein paar Bangaronis rausgehauen worden sind, Bruder, aber wir haben zwei Riesen-Franchises, die zurückkommen.
Das wollte ich gerade sagen. Es ist generell die Zeit, wo die Franchises zurückkehren. Generell Halloween vor 3 Jahren oder 4 Jahren. Dann haben wir noch Scream. Wir haben Texas Chainsaw Massacre. Wir haben Hellraiser. Ich hoffe, dass wir bald wieder Jason zurückkriegen. Und ich hoffe, dass wir vielleicht eine gute Fortsetzung von natürlich Nightmare on Elm Street bekommen.
Ich bin immer noch der Meinung, lass Freddy in Ruhe. Mach das mit den anderen. Aber
okay.
Ja.
Ich glaube, Nightmare on Elm Street ist die einzige Franchise, bei der es sehr schwierig wird, einen Freddy zu finden, weil sein Charakter ist eben nicht nur ein Typ in der Maske, der Leute umbringt und dabei nichts sagt, sondern bei ihm läuft alles über Charisma. Homie ist sozusagen eigentlich der Joker der Horrorwelt. Ist er auch irgendwo. So, Homie, genau. Und ja, dann deswegen, ich weiß, was du meinst. Ich bin auch eher der Meinung, vielleicht sollte man das ruhen lassen, so. Aber so einen neuen Friday würde ich auf jeden Fall händeringend nehmen.
Einen neuen Jason haben wir uns verdient, würde ich sagen.
Ja, so, also ein bisschen Titties und ein bisschen Macheten-Action. Ich glaube, das ist das, was die Welt gerade braucht, weißt du?
Ich glaube, Horror geht auch wieder zur Zeit, aber da können wir später drüber sprechen, in die richtige Richtung, Bruder. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Jahr, auch wenn ich bei weitem nicht alles gesehen habe.
Ich auch nicht, ich habe vielleicht einen Ticken mehr gesehen als du, aber ich wurde verwöhnt. Wir Horrorfans wurden dieses Jahr echt verwöhnt und es kommen ja noch einige Sachen raus. Also ich würde trotzdem sagen, lass uns beim Anfang des Jahres beginnen. Und zwar beginnen wir beim 13. Januar 2022, denn das ist der Tag, an dem Scream 5 oder besser gesagt nur Scream in den deutschen Kinos gestartet ist. Wir hatten in der letzten Horrorfolge drüber geredet. Damals gab es nur den Trailer. Es gibt noch keinen Trailer für den sechsten Teil, den es auf jeden Fall geben wird. Aber damals gab es nur einen Trailer für den neuen. Du warst ein bisschen skeptisch. Du warst ein bisschen skeptisch und ich habe ja auch schon hier im Podcast mehrmals über den neuen Scream-Film gesprochen. Ich habe noch nicht mit dir live hier im Podcast über den Film gesprochen, das machen wir jetzt. Aber ich weiß, wir haben ein Telefongespräch gehabt und du hast mir kurz, nachdem du den Film gesehen hast, mir gesagt, dass du ein bisschen enttäuscht bist.
Would you like to play a game? Terra.
Jetzt rückblickend, wie stehst du zum Film?
Ich würde sagen, im Großen und Ganzen habe ich mich angefreundet mit dem Film. Riesenfan bin ich nicht. Muss ich weiter zugeben. Ich bin relativ froh, wie respektvoll die mit unseren etablierten Charakteren umgegangen sind.
Ja und auch vielleicht nein.
Ja und vielleicht nein, ja. Ich bin einfach froh, dass sie Sydney, jetzt sind wir wieder bei dem Thema so ein bisschen, wenn wir vielleicht später auch zu Halloween kommen, vorsichtig mit Sid umgegangen sind. Hat die richtige Rolle eingenommen, wie ich finde. Dewey, also Spoilerwarnung, Dewey sterben zu lassen.
Es musste jemand von den Etablierten sterben.
Ich weiß nicht, ob er auf diesem dummen Wege sterben musste, aber im Kino hat das so ein bisschen, es war so weniger so ein Schock, oh, wir haben jetzt Dewey verloren bei mir, sondern wie dumm haben wir ihn verloren, was für eine, also kalten Szene, ich habe kaum was gefühlt bei der Szene, sage ich ehrlich.
Okay.
Was ich sehr schade fand für einen Charakter, der einen durch die Kindheit begleitet hat.
Ich finde, er war der Beste von allen Originalcharakteren in dem Film, weil man ihm natürlich viel mehr Zeit gegeben hat, ihm zu zeigen, wie schlecht es ihm geht, wie er jetzt wohnt nach seiner Polizeikarriere. Er ist ja nicht mehr Polizist, sondern wohnt in einem Trailer, ja, in so einem Wohnwagen
eigentlich. Homie ist ein Real-Life-Penner geworden, Alter.
Genau, aber ich fand trotz, obwohl er dieser Penner ist, war es sehr respektvoll gemacht, weil er, also man hat ihm genug Platz gegeben, auch als Schauspieler zu glänzen, was mir sehr gut gefallen hat. Weil wenn wir an den ersten Scream zurückdenken, ja, Homie ist ja so ein Doofus, er ist ja so ein Tollpatsch.
Doofy, Alter.
Er ist ja, er ist genau darauf, deswegen kam ja auch dann der Doofy-Charakter bei Scary Movie. Er war ja so ein richtiger Tollpatsch, der sich durch seine Heldentat einfach die Reporter-Pussy gettet, so.
Einfach der so ein Tardo-Cop, Alter, Officer Down.
Genau. Er ist halt so der retarded Cop, eigentlich ohne großes Skillset, der am Ende der Held ist, so der so ein bisschen so der, ja, wie soll man sagen, der glückliche Held, der irgendwie so reinrutscht ins Glück und auch in die Nani von,
hey, ja. Respekt.
Du von Courtney Cox. Auch im echten Leben, die waren ja verheiratet, deswegen, da gab es einige Parallelen, ne? Die sind mittlerweile auch getrennt und dass die dann wieder miteinander spielen, spricht natürlich auch für die Schauspieler. Ich fand das schön gemacht. Für alle die jetzt noch nicht Bescheid wissen, um euch eine kleine Referenz zu geben, Scream, der dieses Jahr rauskam, ist natürlich der fünfte Teil in der Scream-Reihe. Ich würde vielleicht sogar so weit gehen zu sagen, dass es unsere Lieblings-Horror-Franchise ist.
Mit Abstand, ja.
Ja. Natürlich drehten sich alle Filme bisher um Sidney Prescott, das Mädchen, das schon im ersten Scream-Film vor, meine Güte, was waren das, 25 Jahren, sich mit einem maskierten Killer, ich will ja auch nicht den ersten nicht spoilern, mit einem maskierten Killer anlegen muss, der es auf ihre Freunde abgesehen hat. Und mit diesem Film wird ja eine neue Gruppe vorgestellt. Der letzte Scream, der kam 2011 raus und es ging ja eigentlich gefühlt immer noch um Sydney und wie sie probiert, ihre Biografie rauszubringen. Und ich war kein Fan vom vierten Teil. Ich finde immer noch, dass der mit diesem komischen Farbfilter hässlich wie die Nacht aussieht. Das Ende ist cool, weil es richtig fies ist, so. Ist over the top, aber richtig fies gemacht. Aber ich war kein Fan und ich fand, das war für mich auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ist vielleicht auch mein drittliebster Scream-Film aus der Franchise.
Verglichen mit Teil 4 hat sich da schon einiges getan. Auch wie du gesagt hast, von Farbtönen und vom Setting.
Ja, es ist halt einfach so ein ekliger Gelbfilter drauf. Ich weiß nicht, was die sich gedacht haben. Das sieht auch einfach aus, als wäre der Film 2008 rausgekommen. Als wäre das so ein Musikvideo von so einer Emo-Punk-Band so.
Das sieht aus wie ein Soulja Boy Musikvideo zum Teil.
Genau,
so, weißt du,
ganz das genau.
Ist, unglaublich schlecht gealtert, wie gesagt, vor kurz vorm fünften Teil habe ich ihn nochmal gerewatcht.
Ich
Ich
auch, ja.
absolut gar kein Fan. Das ist ganz unten im Ranking mit Recht. Deswegen fünf sind wir zumindest der alten Methode treu geblieben und
Ja, also ich glaube, das größte Problem, was Teil 5 ist, dass er an manchen Stellen sich vielleicht zu wenig traut. Er hat's auf jeden Fall sehr safe geplayed. Wir haben eine neue Gruppe an Teenagern. Wir haben hier die Opening-Szene ist natürlich eine ganz große Hommage an die Opening-Szene aus dem ersten Teil, die eigentlich jeder kennt, selbst der noch nie Scream geguckt hat, mit dem magst du Horrorfilme, die junge blonde, das junge blonde Mädchen, die alleine ist im Haus und den Anruf bekommt, also eine absolute Klassiker-Filmszene. Das wird hier sozusagen nochmal wiederholt. Nur wir haben hier die neue Studentin Tara mit der kleinen Updated-Version, dass man mit dem Handy die Türen schließen kann und verschließen kann
was sie auch gut gelöst haben. Ich habe immer ein Problem mit Horror-Franchises, die geremaked werden, gerebootet, was auch immer, oder weitergeführt, die auf die heutige Zeit anzupassen, wenn die
Ja.
ihre blühende Zeit in den 80er, 90er hatten. Das haben die ziemlich gut hinbekommen. Also ich habe mich nicht irgendwie.
Das passt auch zu Scream, weil bei Scream geht es eigentlich immer um Teenager und so. Und Teenager sind halt immer am Puls der Zeit, weißt du? Also wenn du eine Franchise hast, wo du.
Authentische Teenager. Genau.
Genau. Ich fand das Casting war sehr gut in diesem Film. Auch viel besser als im vierten. Weil wir haben hier die Tara und die ist nicht mal die Hauptcharakterin. Die Tara, kleiner Spoiler, sie überlebt die Opening-Szene, schwer verletzt. Was auch einen Grund hat. Und wir werden vorgestellt, uns wird vorgestellt, ihre ältere Schwester Sam, ja, die sozusagen eigentlich als neue Sydney Prescott fungiert. So, und die Sam, dadurch, dass ihre kleine
Sam
Schwester da so
Carpenter,
brutal
muss man dazu
angegriffen,
sagen. Sam Carpenter.
Sam Carpenter mit ganz klarer Referenz an John Carpenter, der Regisseur von Halloween und The Thing und vielen anderen Horrorklassikern. Sam hat also einen Grund, um zurück nach, oh Gott, sag's mir bitte, wie heißt das Städtchen nochmal? Oh, Greensboro zu kommen.
Greensboro, ja.
Ja, Jesus. Es sind zu viele Franchises, zu viele Städte. Ich
Ja,
verwechsel das
Greensboro.
immer.
Ich habe gestern habe ich Halloween erst geschaut. Deswegen bin ich in Haddonfield noch mental. Deswegen
Ja.
Greensboro. Woodsboro.
Woodsboro, ich bin dumm, Alter. Woodsboro. Du,
Die riesen Scream-Fans.
total, Bruder.
Homie hat ein Filmposter im Wohnzimmer hängen, weißt du?
Greensboro, Bruder. Wenn ich das nicht rausgeschnitten habe, dann habe ich Eier, Leute. Das könnt ihr mir sagen. Ja, okay. Genau, sie hat also den Grund, für ihre verletzte Schwester zurück nach Woodsboro zu kommen. Das hat auch eigentlich Gründe, warum sie zurückkommen soll. Natürlich wollen die Killer, dass sie zurückkommt. Und wir haben sozusagen, ja, eigentlich wird hier so ein bisschen eine neue Generation vorgestellt. Das ist auch das einzig Logische, was sie machen konnten. Ne? Diese drei Charaktere, mit denen wir schon seit dem ersten Teil mitfiebern, Dewey, Gale und Sydney, die werden eigentlich eher im zweiten Teil des Films ran wieder zurückgebracht, wenn dann schon die Kills entfacht worden sind. Und ich finde, ist auch das einzig Logische, was sie machen können. Wie oft willst du Sydney noch durch dieselbe Scheiße stecken? So. Sydney kommt eigentlich in diesem Film und hilft den neuen Charakteren, vor allem Sam, sich gegen Ghostface durchzusetzen. So. Und ich finde, es ist die einzige Lösung, die du machen kannst. Manche Leute haben sich beschwert, es ist zu wenig Sydney in dem Film, aber ich weiß nicht, wie du das halt narrativ lösen möchtest. Sie lebt in einer anderen Stadt, sie hat Mann und Kinder. Sie ist ja, so, das verrät der Film ja, sie meint, sie wäre mit einem Mark verheiratet. Das ist der Polizist von Scream 3. So wird jedenfalls gemunkelt. Sie hat ein neues Leben angefangen. Ich weiß nicht, wie oft wirst du sie noch in dieselbe Scheiße reinschmeißen. Es wird dann auch irgendwann mal nicht mehr. Ich glaube, du kannst dann nicht mehr ernst nehmen. Ich finde es okay, dass die neue Charaktere reingeholt haben und ich fand die auch alle sympathisch. So. Gerade auch Tara, Jenna Ortega, die ist ein kleiner Horrorstar. Die kommt in dieser Folge auch noch mal vor, in einem anderen Film.
Oh ja, also die hat es mir auch angetan nach dem Scream-Film auf jeden Fall. Ich will die in jedem Film sehen.
habe ich aber tatsächlich auch in meiner Ex-Letterbox-Review geschrieben, so bitte Jenna Ortega in jedem Horrorfilm casten, danke. Ich weiß nicht, was mir schlecht gefallen hat. Mir hat der Film sehr viel Spaß gemacht. Ich war auch, glaube ich, 2 oder 3 Mal im Kino. Ich liebe Scream, Bruder. Und ich hatte Spaß an dem Film. Wir haben auch damals die Diskussion gehabt. Ich habe dir gesagt, warum der mir gefällt. Ich glaube, das Schwächste an dem Film ist das Ende. Irgendwie ist das Ende so ein bisschen...
Ja, gehe ich absolut mit. Da hatte ich meine meisten Probleme mit dem Ende auf jeden Fall.
Die kommen in das... Also das Ende findet in dem... Als kleiner Spoiler, ich werde jetzt nicht sagen, wie die Killer sind, so... Das Ende findet in demselben Haus statt, in dem auch die Geschehnisse von Teil 1 passiert sind. Aber wenn man vergleicht, wie nice dieses House-Setting im ersten Scream war, finde ich, dass das im zweiten absolut langweilig gelöst wurde, irgendwie. Also, ich fand den Killer-Reveal auch nicht nice. Ich habe kein Problem mit den Leuten, die Killer sind, sondern ich habe das eher ein Problem damit, wie der Reveal kam. So, der war ein bisschen echt, der war schwach. Das ist genau das Ding, was Scream 4 richtig gemacht hat. Scream 4 hat sehr viel falsch gemacht, aber der Killer-Reveal und das Ende von Scream 4, das war eklig auf eine Art, die cool war. Und hier war das so ein bisschen, hätte mehr sein können. So.
Für mich einfach die größte Baustelle, dass du als, ich glaube, der Grund auch, warum du wie oft reingegangen bist, 4-mal, ist einfach dieses Übertriebene mit dem Fanservice. Also es war ja zum Teil Fanservice und Fanservice. Du hast keine Luft mehr bekommen, was Fanservice angeht. Und du musst jetzt kein riesen Horrorfilm-Nerd sein oder Scream-Nerd. Das hast du einfach so vor die Fresse serviert bekommen, was mich zum Teil echt gestört hat. Vor allem diese ganze, wie gesagt, Spoiler, Billy Loomis und Tara hieß die Süße.
Sam. Ja, als Spoiler jetzt für euch Leute, für die, die jedenfalls Scream 5 noch gucken wollen oder die wenigstens ein paar Teile Scream gesehen haben, es stellt sich heraus, dass Sam, die neue Protagonistin, die Tochter von Billy ist. Billy Loomis, der erste berühmte Killer aus einem Scream-Film, ja, der gleichzeitig früher auch der Freund von Sidney Prescott war. So, der kommt immer mal wieder in ein paar Flashbacks, also sie sieht ihn, ja, es ist ihr Vater, sie sieht ihn und er als alter, toter Killer,
mein Problem sind, wenn es Flashbacks wären, Bruder, das ist ja nicht ja, das Problem, es sind direkte Interaktionen mit dem Charakter durch irgendeine Geisterscheiße und ich will bei Scream überhaupt gar keine Geisterscheiße sehen, auch wenn das nur Halluzinationen sind oder so, ich möchte nicht, dass dieses Franchise irgendwas mit übernatürlichen Sachen zu tun hat.
Ich weiß, es hätte ja auch gereicht, dass eine Dream Sequence oder so, wenn sie Traum hat und ihn sieht, das hätte gereicht. Ich fand's ja auch cool, dass sie denselben Schauspieler genommen haben, ja, dass sie denselben Schauspieler von Billy Loomis genommen haben und er wirklich da war, sie haben ein paar Effekte angewandt, damit sein Gesicht jünger aussieht, aber ich fand das schon, das an sich war cool, aber es war ein bisschen zu viel. Es hätte einen Traum gereicht, so, dass sie so ein bisschen, dass du merkst, okay, eigentlich hat sie eine dunkle Vergangenheit oder etwas in ihrer Familie ist so ein bisschen.
Aber Träume, Bruder, im Auto rumfahren und hier.
Ich weiß, die Stelle, wo das kam, war nicht gut. So, sie hätte vielleicht irgendwann irgendwie so einen Tagtraum haben können oder wenn sie schläft oder was auch immer, dann wäre es für mich logischer gewesen. Die Idee, mit der ja gespielt wird, ist ja auch am Ende, wo sie dann auch ausrastet, also brutal ist der Film schon, das muss man ihm lassen, ne, also brutal ist der Film schon, da wo sie auch den Killer dann, ne, gefühlt 50 Mal ins Gesicht und in die Brust mit dem Messer reinsticht.
Ist ein guter Slasher.
Auf jeden Fall, also da kam bei mir auch die Frage hoch, okay, sie wehrt sich ja nicht mehr als Opfer, sondern sie ist ja aktiv der Killer. Also ist das der Einfluss von ihrem toten Vater? Das ist ja ein interessantes Konzept so. Also kann sie die böse Energie von ihrem Mördervater übernehmen? Kann sie vielleicht sogar ein Killer werden in den nächsten Filmen? Wer weiß. Ich weiß halt nicht, ob sie das gut umgesetzt haben. Die Idee an sich ist cool, aber mal sehen. So. Ich freue mich. Der Film war super erfolgreich. Es gibt auf jeden Fall eine Fortsetzung davon, Scream 6. Ich hoffe, die nennen die nicht Scream 2. Wir haben schon den
Scream 2. Ja, das wird richtig. Scream 2 ist der beste Scream-Teil und das wäre...
Scream 2 ist der beste Scream-Teil? Damn! Homie dropped hier Bomben! Scream 2 ist auf jeden Fall eins der besten Sequels aller Zeiten. Auf jeden Fall. Da gehe ich mit. Mir hat er viel Spaß gemacht. Ich werde mir den auch nochmal geben. Ich freue mich auch auf den nächsten Teil. Die einzige Sache, die mich ein bisschen betrübt, ist, Sidney Prescott wird nicht im nächsten Scream dabei sein. Ja? Also Neve Campbell, die Schauspielerin, es gab viele Gerüchte, es wurde auch behauptet, es ist ein Marketing-Gag, aber sie hat es mehrmals bestätigt. Es gab anscheinend keine Übereinkunft, was das Gehalt angeht. Sie meinte, sie wird in Proportion zu anderen Horror-Schauspielern oder zu ihren männlichen Kollegen nicht adäquat bezahlt oder unterbezahlt oder nicht gleich bezahlt. Und deswegen hat sie entschieden, nicht am neuen Scream teilzunehmen. Es wird der erste Scream-Film ohne Neve Campbell sein. Fans sind natürlich traurig und entsetzt. Ich bin sehr gespannt, wie sich das irgendwie, wie dieser Film sein wird. Ich bin der Meinung, dass es vielleicht Neve Campbell nicht mehr braucht, weil wir jetzt eine neue Charaktere und eine neue Geschichte haben. Aber ein Scream ohne sie zu haben, ist auch irgendwie unvorstellbar.
Schwer vorstellbar. Ich weiß aber trotzdem nicht, ob es vielleicht doch das Beste für ihren Charakter ist, jetzt, wie du schon gesagt hast, eine Sidney Prescott ist im Film geschehen, ist die doch eigentlich schon komplett. Also sie müsste jetzt eigentlich nach Australien auswandern und wirklich weg von dieser Woodsboro-Kacke, die jetzt noch irgendwie ins Boot zu holen, wenn das schon wieder passiert ist als Mentorenfigur. Vielleicht brauchen wir die drei doch nicht. Also ich weiß nicht, ob Gail noch in irgendeinem.
Gail kommt wieder. Die hat auch den Vertrag unterschrieben, die ist safe dabei.
Ja, ist natürlich schade, ne, wenn man dann von den Slasher-Avengern dann hier ja nur einen übrig hat, aber
ich weiß, was du meinst. Ich glaube, du kannst mit ihr einfach nichts mehr machen. So, sie hat jetzt jetzt fünfmal gegen Killer angekämpft. Wie oft soll das passieren? So, Bro, das ist dann auch nicht mehr. Das bewegt ja dann einen auch nicht mehr. Die einzige Möglichkeit, wo ich dachte, sie könnte so ein bisschen der neue, oh Gott, wie heißt er denn? Der in Teil 2 gestorben ist, mein Gott. Sie könnte der neue Randy werden, indem sie so ein bisschen über Telefonate oder Videomessages den neuen Charakteren Tipps gibt, wie man mit den Killern umgeht. Aber ja, mehr auch nicht. Deswegen, ich werde dem neuen Film eine Chance geben und ich werde nicht von vornherein den verteufeln, nur weil sie nicht dabei ist. So, es ist schade, aber es ist halt einfach so.
Alles gut, wir sind gespannt. Scream ein Franchise, was uns noch nie so wirklich enttäuscht hat, deswegen.
Ich finde sogar der vierte Film, der für uns der schlechteste ist, der ist auch nicht ein katastrophal schlechter Film, das muss man auch nochmal sagen.
Nein.
Es gibt andere Horror-Franchises, die haben auch nochmal weit mehr aus Filmen natürlich, da sind katastrophal schlechte Filme drin, ne? Also Halloween Resurrection und so, ich meine ja nur.
Filme, über die man gar nicht sprechen sollte.
Nightmare on Elm Street 6 hier, Freddy's Dead, das sind einige der schlimmsten Sachen, die jemals rausgekommen sind. Also Scream hat sich da noch relativ gut gehalten als Franchise. So.
Es war auch immer also reifer Horror so irgendwie. Also es war jetzt nie so zu experimentell.
Sogar die Fernsehserie ist geil geworden. Wir haben oft drüber geredet. Ich bin immer noch der Meinung, dass das für mich eine der besten So bestes, leichtes Entertainment ist diese Scream-Serie, die ersten zwei Staffeln. Ich fand das, wie gesagt, ich wiederhole mich, aber ich habe das zu einer Zeit geguckt, wo es mir nicht so gut ging. Das ist Balsam für die Seele gewesen. Es ist locker, leichtes, cooles, entspanntes Entertainment für Horrorfans.
Ich habe es dir gesagt, es ist eine meiner absoluten Lieblings-Horrorserien oder Versuchen einer Horrorserie jemals. So geile Feinkost einfach nur. Und wie gesagt, wir haben ja drüber gesprochen, ich habe mir immer gewünscht, dass falls wir eine neue Version von einem Ghostface haben, dass die in diese Richtung geht wie in der Serie.
Ja.
Ist jetzt nicht der Fall gewesen, aber vielleicht kann man sich in Zukunft dran bedienen, wer weiß.
Ich habe die sehr gemocht, die war perfekter Mix aus diesem geilen so Teenie-Drama-Kitsch und wirklich brutalem Horror. Es ist einfach, ich hab's schon letztes Jahr gesagt, es ist einfach eine Kombination, die mich jedes Mal catcht. Ich liebe diese ganze intrigante Scheiße, wer bumst mit wem und was ist da los und wer könnte der Mörder sein und alle gegen alle zusammen und alle, jeder gegen jeden. Es ist einfach geil, es catcht mich jedes Mal. So. Lass uns über einen Film reden, den wir zusammen im Kino gesehen haben. vor nicht allzu langer Zeit. Und zwar, wir waren als Teil unseres Urlauberlebnisses in Polen, wir waren in meiner zweiten Heimat Wrocław in einem 4DX-Kino. Ja? Also nicht 3D, sondern 4DX.
Ja, es ist so crazy, wie sich's anhört.
Das kann man, kennen das einige von euch, das kann man sich so vorstellen, es ist ein Kino, wo die Stühle sich ja bewegen, wo ihr die Effekte, die im Film passieren, auch am eigenen Körper spürt. Also Windeffekte, in jedem einzelnen Kinostuhl ist so eine kleine Wasserdrüse drin, die so ganz, ganz feines Wasser versprüht, wenn im Film irgendwie Wasser über die Leinwand platscht. Ich fand das Konzept sehr, sehr goofy. Ich konnte mir das auch nicht gut vorstellen, weil ich dachte mir, das ist einfach nur so ein Gimmick, um ein bisschen Geld zu verdienen. Aber wir haben uns den neuen Jordan Peele-Film Nope im 4DX-Kino angesehen. Hier noch eine kleine Handlungsübersicht, damit ihr wisst, worum es geht. Im abgelegenen Santa Clarita Valley in der Nähe von Los Angeles leben die Geschwister OJ und Emerald Haywood auf einer Pferderanch, die ihrem verstorbenen Vater und der Pferdetrainerlegende Otis Haywood Sr. gehört. Da sie die Ranch finanziell nicht mehr halten können, überlegen sie diese an den ehemaligen Hollywood-Kinderstar Ricky Jupe Park zu verkaufen, der den Vergnügungspark Jupiter's Claim leitet. Kurz darauf beginnen OJ und Emerald unerklärliche Phänomene auf ihrer Ranch zu beobachten. Um es kurz zu fassen, Leute, es ist ein neuer Film von Jordan Peele, der sich in den letzten 5 Jahren so ein bisschen als neue Horrorregisseur-Ikone entpuppt hat, ja, mit Get Out und mit Us. Us fand ich scheiße, Get Out fand ich großartig. Nope ist sein neuester Film. Ich will nicht zu viel spoilern, aber man erkennt es schon im Trailer. Es geht hier natürlich um UFOs, ja. Es geht hier um ein Geschwisterpaar, gespielt von Kiki Palmer und Daniel Kaluuya, zwei tolle Schauspieler, die auch hier fantastisch sind. Daniel Kaluuya war ja auch schon der Protagonist in Get Out und das ist sozusagen die Reunion mit Jordan Peele. Es ist auch ein Film über Filme machen, weil die beiden sind Stunt-Koordinatoren, jedenfalls Stunt-Koordinatoren im Umgang mit Pferden. Es gibt viele Szenen, wo die beiden an einem Film arbeiten, wo Daniel Kaluuyas Charakter OJ auch erklärt, wie man mit Pferden bei einem Filmdreh umgehen sollte. Man soll sie nicht stressen, weil sonst können Unfälle passieren. Und es gibt ganz klare Referenzen an das Filmemachen. Also es ist ein Film über Filmemachen und es ist ein Film über UFOs. Ich sag's mal so, durch dieses 4DX-Kino war es eins der geilsten Kinoerlebnisse, was ich je hatte. Also ich hatte einen riesen Spaß. Ich glaube, dir ging es ähnlich.
Also ich hatte den Spaß meines Lebens gehabt. Wir haben noch rückblickend drüber geredet, ob der Film jetzt wirklich so gut war, wie wir ihn jetzt finden letztendlich. Wenn wir jetzt nochmal einen Rewatch haben, wo wir nicht einen geblowt bekommen vom Kinositz.
Der Kinositz hat uns wortwörtlich einen runtergeholt. So muss man sich das vorstellen, ja? Also,
ich bin gekommen,
da kam mehrmals eine Hand raus. Ja. Und dann kam eine Hand raus aus dem Sitz und hat mir einen gewedelt, aber big time, ja. Und im Anschluss noch in mein Gesicht gespritzt. Noch.
Ich habe den ersten Kampfschutz meines Lebens bekommen, also vom Kinositz.
Wirklich, ja. Also.
Bei einer Szene, wo ganz viel Blut gespritzt ist, kriegst du dann nochmal so riesen Wasser, so eine riesen Pfütze ins Gesicht. Auf jeden Fall sehr nice. Nee, Bruder, mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Das Kinoerlebnis war das Besonderste, in dem ich je war.
Also wirklich, Polska ist clear, muss man echt mal sagen an der Stelle. Also ich glaube, ich habe jedenfalls für uns beide in diesem 4DX-Kino weniger als 20 Euro bezahlt für beide Sitze. Und wir wurden durch die Gegend geschmissen bei jeder Szene. Auch die Soundeffekte waren auch geil. Es war der ideale Film für so ein Erlebnis. Ja, es war der ideale Film für so ein Erlebnis. Windstöße kamen von allen Seiten. Uns wurde halt ins Gesicht gewichst. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die jedermann mal erleben sollte.
Ja, safe. Empfehle ich.
Es stimmt. Ich glaube auch jetzt rückblickend, alleine weil ich fand den Film schon nice und es ist ein extrem gut gedrehter Film und es ist für mich auch definitiv besser als Us. Ich hatte ein bisschen Angst, dass der Film scheiße wird. Ich glaube, ich würde den Film anders bewerten, wenn ich ihn nicht in diesem Kino gesehen hätte. Aber das ist jetzt an sich nicht mal was Schlimmes. So.
Ich habe so ein paar Momente, also fernab von Kinoerlebnis jetzt, was ich immer positiv finde bei neuen Filmen, wenn du irgendwelche so Signature-Szenen hast, die sich einfach einbrennen bei dir.
Ja.
Wie gesagt, wir wollen jetzt nicht zu sehr rumspoilern, aber zum Beispiel Leute, die den Film gesehen haben, die Münze, die durch den
Ja.
Schädel fliegt in den Schädel,
Ja.
bei der Autopsie, besser gesagt bei diesem Röntgenbild, bei diesem X-Ray-Bild siehst du halt die Münze so im Kopf und dann siehst du halt ich weiß nicht, wie der Dings heißt im O.G. Haywood, genau, O.J. Haywood, wo O.J. dann halt den ganzen Film über, also ich weiß nicht, ob es an Daniel Kaluuya liegt, aber er hat so eine grundlegende Depression im Gesicht.
Ja, ich fand's auch interessant, dass er den so gespielt hat. Unser Held ist komplette, also Kiki Palmer spielt ja seine Schwester, die ist voll aufgedreht, ne, mit ganz viel Energy und so völlig offen, und die ist auch so ein bisschen, was das Leben angeht, so ein bisschen sehr, na ja, was passiert, passiert halt. Und der Bruder OJ ist so sehr stoisch, extrem ruhig, auch extrem misstrauisch, merkt man in jeder Ecke. Der ist eigentlich, ich will nicht sagen den ganzen Film angepisst, aber der ist den ganzen Film so, ich traue niemandem. Das ist so eine Grundstimmung. Ich fand auch interessant, dieser Kontrast zwischen beiden Geschwistern.
Was den Film auch sehr lebendig gemacht hat, humortechnisch. Wir haben uns beide ziemlich oft bepisst vor Lachen da, auch wenn es letztendlich Horror war. Ich fand's cool. Ich fand's auf jeden Fall cool. Wie gesagt, Szenen wie mit der Münze oder ich sag nur Affe dreht durch.
Ja, also das war krass. Für mich der große Standout ist die Szene, wo das UFO über dem Haus ist. Ja, nachdem diese Show beginnt und das UFO dort die Leute hochbeamt, und dann, also auch vom Sounddesign, wenn man diese Schreie hört und so, und du eigentlich merkst, was mit diesen Leuten da passiert. Das war für mich eine top, top, top Horrorszene. Wirklich, die ich je gesehen habe. Ich finde leider, das Ende an sich kann nicht mithalten mit diesen Standout-Szenen, finde ich. Ich finde das, man merkt an dem Film an, dass Jordan Peele sich sehr an Spielberg so orientiert hat. Es ist eher so ein Abenteuer-Horrorfilm.
Ja, es ist ein Abenteuer durchweg, ja.
So, die Geschwister schließen sich zusammen mit diesem Typen, der bei so einem Elektronikladen arbeitet.
Der
Ja,
funniest Motherfucker aller Zeiten ist, muss
es gibt halt
sagen.
diesen dritten Charakter. Das ist so ein Typ, der arbeitet in so einem Elektronikfachmarkt, und der verkauft denen eine Überwachungskamera. Und sie wollen nämlich, weil der Daniel Kaluuya ständig so ein UFO sieht, ja, in den Wolken auf der Ranch, und sie wollen diese Kameras platzieren, um das aufzunehmen, weil, ne, es gibt ja auch viel Geld dafür, wenn du so eine Aufnahme machen kannst. Und es spielt ja auch, also es gibt ja auch viele andere Motivationen. Nicht nur, okay, ich will wissen, was hat da vielleicht mein Vater umgebracht oder was fliegt da überhaupt rum, sondern wir wollen in dieser strugglenden Filmindustrie auch ein bisschen Geld machen. Ich fand, das war alles, also es gibt auf jeden Fall zu jeder Story so eine Doppelbödigkeit. Ich habe es gelesen, viele haben auch nicht verstanden, warum diese Affenszene drin ist. Ja, mit diesem Schimpansen. Es gibt nämlich ein
Ich liebe die
Flashback.
Affenszene.
Es gibt ein Flashback, was ziemlich verstörend ist, ja, wo dieser Typ, der, also OJ hat einen Kollegen, einen Nachbarn eigentlich neben der Ranch, der leitet so ein bisschen seine eigene, der hat so einen eigenen kleinen Vergnügungspark, kann man das nennen. Asiatischer Homie, der Kinderstar war. Und als der war Kinderstar bei einer Show, bei der ein Unfall passiert ist, wo. In dieser Show gab es einen Charakter, das war gespielt von einem Affen, ja, da gab es einen Affen, ein Tier, und der Affe ist irgendwann mal ausgerastet und hat dort fast alle Castmitglieder umgebracht, und diesen Jungen hat er verschont. Und das ist auch natürlich Spoiler. Und als der den Jungen verschont hat, gab es einen Schuh, der die ganze Zeit aufrecht stand, was eigentlich physikalisch nicht möglich ist. So. Und Leute haben gefragt, warum ist diese Szene im Film, die hat nichts mit der Hauptstory zu tun. Und dieser Schuh, der ist dann später auch in einem persönlichen Museum von diesem Kinderstar zu finden. Und eigentlich ist dieser Schuh nur dieses Symbol, dass dieser Kinderstar glaubt an bestimmte übernatürliche Kräfte. Dass es einen guten Grund gibt, warum er damals nicht von diesem Affen umgebracht wurde. Und wir finden später halt heraus, ob das willkürlich war oder ob es eine Vorbestimmung gab. Es ist ja genau dieses Spiel. Und es ist nicht mein Lieblingsfilm des Jahres, aber dieses Kinoerlebnis und mit welcher, was man gemerkt hat, wie selbstbewusst dieser Film diese Story durchgezogen hat, das war sehr erfrischend. Ich fand's nice. Und eigentlich, ich meine, ey, Bro, so die Schauspieler waren dope. Ist einfach cool. Ist ein richtiger doper Film, so. du merkst, dass das ein Schwarzer gedreht hat. So.
Ja, das ist einfach so Hood-Humor so durchgezogen
Genau.
über einen Spielfilm. So. Das ist geil, eine geile Reise. Ich fand auch für einen UFO-Film, ich habe jetzt nicht allzu viele in meinem Leben gesehen,
Ja.
oder Alien-UFO-Filme, aber die Art von diesem Object, was
Ja.
über dieses Stück Land da fliegt, ist crazy. Also du hast so zum Teil,
Es war schon creepy an einigen
was ist
Stellen.
das für ein
Also,
Papierflieger da oben? Also
ja.
das ist crazy.
Also, es war schon creepy. Auch die Szene, wo er glaubt, dass jemand in seinem Stall ist und so, das dachte ich schon so, damn, Alter.
Ja, da spielt man halt so ein bisschen mit dieser Alien-Thematik, so ein bisschen mit
Genau,
den, da hat man so
also.
typische Alien-Outfits, die so aus so einer Scheune gekrochen kommen, wo du dir dann denkst so, polt ihr das jetzt wirklich?
Ja,
Aber
ich weiß, ich
dann polen die das
weiß.
natürlich nicht, weil der Film
Aber der hat mich
ist
schon ein bisschen
tiefer.
erwischt damit. Also,
Safe,
also
safe, safe, safe. Also,
ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Es hat Spaß gemacht. Es ist ein cooler Film. Es ist ein cooler Film, vor allem mit so kleinen Details, die sehr super interessant sind. So ganz kleine Sachen. Es gibt Sachen, die werden am Anfang etabliert, die kommen später dann wieder. So gerade mit diesem Kameramann, der am Anfang eigentlich gar keinen Bock hat, mit denen zu arbeiten, der später ja angerufen wird, um dieses Event mit seiner Kamera festzuhalten und so. Also da ist immer wieder diese Callbacks zum Filme machen und zu Stunt-Leuten, die eigentlich auch generell in der Hollywood-Industrie immer ein bisschen vernachlässigt werden, so, und die am Ende dann die Bärenarbeit leisten. Das ist ja oft das Ding, so. Stunt-Leute, die ganzen großen Schauspieler, die machen ja diese Sprünge nicht, so. Also, bis auf Tom Cruise, der würde sich selbst umbringen für einen Film, aber wenn eine Jennifer Lawrence in irgendeinem Actionfilm da rumspringt, das ist nicht sie, das ist eine Stuntfrau, so. Und ich fand auch hier interessant, am Ende des Tages sind es genau die Stunt-Leute, die den Tag retten, ja. Die Drecksarbeit leisten und nicht die Schauspieler. So, also du hast ganz viele so Referenzen und Doppeldeutigkeiten. Deswegen, ich glaube, der Film, ich werde den noch mal rewatchen. Vielleicht wird es mich nicht so kicken wie in diesem Kino, aber es ist ein Film, den man rewatchen kann, weil man so Sachen erkennt, die man vorher nicht bemerkt hat.
auf jeden Fall. Wen ich auch großartig fand, neben Kiki Palmer und unserem OJ, den Regisseur,
Genau, dieser Kameramann-Typ, dieser Cinematographer. Ja, genau, ja.
ja, es gibt so diese Beziehung von Elektrizität und diesem UFO,
Ja.
dass alles ausfällt, sobald dieses Ding sich halt.
Genau. Deswegen können sie ja keine Aufnahmen machen. Keine Kameraaufnahmen.
Da haben die da haben sie die Schlauheit, sag ich mal, die Intelligenz der Menschen unterschätzt. Da haben sie nämlich so einen OG da an Bord gebracht, einen OG-Filmemacher, quasi so eine,
Mit so einer Handkamera, die er drehen muss, ja, das ist.
der dann irgendwann halt wirklich so besessen wird von seiner eigenen Kunst und so ein bisschen egoistisch. Aber auf jeden Fall auch geil, Shows, also auch kleine
Ja.
Charaktere, die einfach so wichtig für den Film sind, die nur so ein bisschen Charakter verleihen. So ich,
Ja, die bleiben hängen, weil die alle so eine Eigenheit haben, so.
das ist einfach, um das jetzt zu closen, würde ich sagen, das ist einfach sehr rewatchable. Ich werde es nochmal rewatchen. Und das spricht sehr für dieses Horrorjahr.
Safe, safe. Also ich glaube, das ist, wenn ich von allen Filmen, die wir jetzt besprechen, wir kommen noch zu einem anderen, den würde ich auch empfehlen, aber für alle Leute, die vielleicht jetzt nicht so unbedingt Jumpscares haben wollen oder absolutes Totgemetzel, wenn ihr doch in der Stimmung seid für was Mysteriöses, für was bisschen Gruseliges, aber nicht zu übertrieben, für die, die ein bisschen, ne, mehr Angst haben, guckt euch Nope an. Guckt euch Nope an, weil das ist ein Abenteuer mit das Spaß macht, so, wo ihr nicht euch die ganze Zeit hinter der Decke verkriechen müsst. Also, ich finde trotzdem, jetzt ist es an der Zeit, über den größten Horrorfilm des Jahres zu sprechen, der gerade tot diskutiert wird. Ich habe lange nicht mehr erlebt, dass ein Film so heiß diskutiert wird, der so viele Kontroversen ausgelöst hat. Es war wirklich, das habe ich echt nicht erwartet, wirklich nicht erwartet. Der
Und das
so
ist Hellraiser.
der so ja, genau. Der so wirklich aufgezeigt hat, dass die Motivation der Killer in Scream 5 eigentlich gar nicht mal so weit hergegriffen ist. Wollte ich auch noch mal sagen, ne? Bei Scream 5 haben die Mörder eine Motivation, die gar nicht so abwegig ist. wenn wir die Fandoms bedenken und die verrückten Fans, die heutzutage alles lenken, ne? Schauen wir mal bei Star Wars, da kriegt der Regisseur und die Schauspieler von The Last Jedi kriegen bis heute Morddrohungen, ja, muss man mal vorstellen, wegen dem Film.
Ja, so. die Incels kommen gar nicht mehr hin.
Die Man Cave Hurensöhne, die wollen irgendwelchen Filmschaffenden, wünschen die den Tod an den Hals. Und das Gleiche passiert nämlich gerade bei dem Film, den wir jetzt besprechen, und zwar Halloween Ends.
4 Jahre sind vergangen, seit Michael Myers spurlos verschwunden ist.
Du hast den gestern Nacht erst geguckt. Ich habe den letzte Woche, als der gerade frisch rauskam, auf Englisch geguckt. Ich war der Einzige im Kino. Ich hatte Angst, weil die ersten Meinungen, die rauskamen, auch gerade von deutschen Kritikern, die waren katastrophal. Also ich habe lange nicht mehr gesehen, dass ein Film dermaßen zerfetzt wird. Und ich hatte wirklich sehr viel Angst. Und ich werde das vorwegnehmen. Es stimmt auch, ich habe es ja auch bei Twitter gepostet, ich habe es auch auf Instagram gepostet. Der Film ist der größte Curveball des Jahres. Mutiger geht's nicht. Es ist also wirklich, wir reden hier von dem 13. Film in der Halloween Franchise und das ist das absolut unerwartetste, was es gab. So.
Und wir haben Season of the Witch bekommen.
Den ich dieses Jahr für lieben gelernt habe, aber das ist eine andere Sache. Ich habe eine Woche gebraucht, um den zu verdauen. Und die überwiegende Mehrheit hasst diesen Film. Auch manchmal für Gründe, die absolut cap sind. Ich sag's dir, wie es ist. Ich bin Fan von diesem Film.
What?
Ich war so ein bisschen so, okay, boah, was ist das? Aber jetzt, ich hab's reifen lassen, ich hab drüber nachgedacht, ich hab gefühlt jede Kritik gelesen, die es da draußen gibt. Ich bin ein Fan von diesem Film. Ich finde, das ist erstens ein guter Film und zweitens, es ist auch ein geiler Halloween-Film, auch wenn es kein Halloween-Film ist.
Erstmal, um auf unsere deutschen Meinungsmacher im Filmsektor zu sprechen zu kommen, wenn ich dann so Sachen sehe nach einem Tag von deutschen Meinungsmachern, du weißt, von wem ich rede, ja. Wenn ich dann so sehe, dieser Film ist eine Katastrophe, eine Schande für Michael Myers, solche Sachen, wenn ich sowas lesen und hören muss, Bruder, da muss ich mich echt fragen, so... ja, ob das wirklich Horrorfans sind am Ende des Tages. Ich weiß nicht, ob wir von einem guten Halloween-Film reden.
Das ist genau die Frage, die sich bei diesem Film stellt.
Ich würde sagen, wir reden von keinem schlechten Halloween-Film, weil für mich kein Charakter disrespected worden ist. Jeder hat seinen würdigen Abgang bekommen.
Auf jeden Fall.
Selbst kleinere Charaktere, wenn man... wie wir uns sehr über die Haddonfield, ich bin jetzt richtig bei Haddonfield, ne? Ja.
Ich weiß.
Wenn wir zu der Haddonfield-Bevölkerung unsere Meinungsverschiedenheiten hatten und sehr sauer auf so die Meute waren, nimmt sich dieser Film Zeit, trotz Chaos in der ersten Stunde dieses Films, Riesenchaos, auf einzelne Charaktere einzugehen, wo ich echt befriedigt war am Ende des Tages. Allein als Beispiel die dunkelhäutige Frau, die ihren Mann verloren hat, jetzt im Rollstuhl sitzt.
Ich fand, das war eine klasse Szene. Das war richtig gut.
Wie gesagt, Big Spoilers hier, aber zu Halloween müssen wir auf alles eingehen.
Natürlich.
Als Laurie aus diesem Einkaufsladen geht, ihren Cop-Lover da sieht, aus dem Einkaufsladen geht und wird von halt zwei wütenden Haddonfield-Bewohnern konfrontiert, dass sie halt das schlimmste lebende Wesen in dieser Stadt ist.
Sie ist daran schuld, dass diese eine Frau nicht mehr reden kann, weil sie den schlimmen... Sie
kann weder reden noch gehen, hat ihren Mann verloren, wie andere auch...
Sie hat es gewagt, den schlimmen Michael Myers zu provozieren und deswegen ist ihre Schwester oder so, deswegen ist ihre Schwester paralysiert und kann nicht mehr sprechen und trägt eine riesen Narbe im Hals, denn wer den letzten Film gesehen hat, den zweiten Film der Trilogie Halloween Kills, ist eine der brutalsten Mordszenen des Films. Da rammt bei einem Ehepaar, taucht Michael Myers auf und er rammt eine, wie soll man das sagen, das ist eine Aluminiumlampe, die bricht er runter vom Küchentresen und rammt ihr diese Aluminiumlampe voll in den Hals rein. Eine extrem brutale Szene. So.
Wo ich auch wieder sagen muss, ich habe halt Sachen gelesen wie Laurie Strode wird in dem letzten Halloween-Film disrespected, indem ihr als Charakter die Wichtigkeit genommen wird, wo ich überhaupt nicht mitgehen kann. Weil allein mit solchen Szenen ist einfach so intensiv und was ich auch lesen musste, hören musste, Laurie ist als eher Autorin als Heldin in dem Film. Also Bruder, bei aller Liebe, ich weiß nicht, was die Leute für Filme gucken, aber ich finde Laurie, Corey und Michael sind einfach unfassbar.
Ja. Bruder, warte mal, ich will nur für die Zuhörer, die noch nicht wissen, worum es in Halloween Ends gibt, noch eine kleine Inhaltsangabe geben, die ich hier rauskopiert habe, damit ihr wenigstens den Kontext dazu habt, worum es geht. Also wir sind hier bei dem dritten Teil der neuen Halloween-Trilogie, ja, es ist der 13. Film der Reihe, um es vorwegzunehmen. Das heißt nicht, dass alle 13 Filme auch mal aufeinander aufbauen. Halloween ist die Franchise mit der verrücktesten, abgefucktesten, chaotischsten Timeline aller Zeiten. Wir haben den Originalfilm, den großen, großen Horrorklassiker aus 1978. Danach gab es ein Sequel, nur 3 Jahre später. Dann gab es wiederum 20 Jahre später Halloween H20, das war ja sozusagen der dritte Teil davon. Wie gesagt, es gibt auch Filme, die nichts mit Michael Myers zu tun haben oder einen Film, zum Beispiel Halloween 3. Diese ganze Timeline ist fucked up. Die neue Trilogie ist eine direkte Fortsetzung zu dem allerersten Teil. So, also der Film jetzt ist sozusagen laut dieser Timeline der vierte Teil der Halloween-Reihe. Alles andere ist egal. So, es gab nämlich auch Sachen wie im zweiten Halloween-Film von 1981 wurde ja die Idee hervorgebracht, Laurie Strode, unsere Protagonistin, sei die Schwester von Michael Myers. All diese Ideen wurden, zum Glück vielleicht auch für diese Franchise, all diese Ideen wurden in den Müll geworfen. Diese 3 Filme, die jetzt rausgekommen sind seit 2018, die beziehen sich nur auf das Original von 1978. So. Dieser Film, und ich meine, der erste, der 2018 rauskam, der hat mir sehr gut gefallen. Halloween Kills, der letztes Jahr rauskam, der war
der Schwächste der Trilogie.
Das schon vorweg, mit bei weitem der Schwächste der Trilogie, auch der war echt, ja, leider ein schlechter Film, ein sehr schlechter Film. So. Halloween Kills, der zweite, der hat direkt in derselben Nacht gespielt wie der wie die Fortsetzung aus 2018, wie der erste Film aus dieser neuen Trilogie. Dieser Film spielt nämlich 4 Jahre später. So. Hier steht auch, 4 Jahre sind seit den blutigen Ereignissen von Halloween Kills vergangen. Laurie Strode, unsere Protagonistin, die auch die Protagonistin im allerersten Halloween-Film war, es ist wirklich eine besondere Sache, lebt inzwischen mit ihrer Enkelin Allison zusammen und schreibt ihre Memoiren. Sie schreibt ja wirklich ihr Buch über ihre Erlebnisse mit Michael Myers. Der psychopathische Serienmörder Michael Myers wurde seitdem nie wieder gesehen. Also nie wieder gesehen. Michael Myers war die letzten 4 Jahre weg, verschwunden. Für Laurie ist das ein Grund genug, sich endlich von dem Schrecken loszusagen, der ihre Realität jahrzehntelang verfolgt und bestimmt hat, Angst und Wut den Rücken zu kehren und ihr Leben zu genießen. Doch, und jetzt kommt nämlich die große Sache, doch als der junge Babysitter Corey Cunningham beschuldigt wird, einen kleinen Jungen ermordet zu haben, entfacht das eine Welle der Gewalt und des Terrors, die Laurie zwingt, sich noch einmal dem ultimativen Bösen zu stellen und das endgültig auszulöschen. Also dieser Film wurde promoted, und da werde ich nochmal drauf zurückkommen, als das finale Aufeinandertreffen von Laurie Strode, die jetzt auch schon in 4 oder 5 Halloween-Filmen mitgespielt hat, Laurie Strode und Michael Myers. Das finale Duell, beide gegeneinander auf Leben und Tod. Und ich glaube, das ist auch gleichzeitig der größte Fehler des Films oder der Vermarktung, sagen wir es so, weil die meisten Fans abgefuckt sind, dass dieser Film genau das eigentlich bis auf die letzten 15 Minuten nicht ist. In diesem, also Es gibt vorneweg, und das ist jetzt kein großer Spoiler, weil so wird dieser Film vermarktet, es gibt natürlich einen finalen Kampf zwischen Michael Myers und Laurie Strode. All das, worauf Fans 44 Jahre lang gewartet haben. Ja, also, wow. Aber was in den anderthalb Stunden davor passiert, ist kein Endkampf zwischen Michael und Laurie, denn es ist ein komplett anderer Film. Und der Regisseur hat es vor 2 oder 3 Tagen selbst zugegeben. Eigentlich war es nie sein Ziel, diesen Film zu einem 2-Stunden-Endkampf zu machen, sondern eigentlich ist es hier eine Liebesgeschichte fast schon, muss man so sagen. Eine tragische Liebesgeschichte und ein Film über Transformation und darüber, was Menschen eigentlich böse macht. Es ist auf jeden Fall vom Konzept her der ambitionierteste Halloween-Film von dieser Trilogie. Und deswegen mag ich ihn auch. So. Was das größte Problem für viele Fans ist, und das ist eigentlich auch die interessanteste Idee, vielleicht auch falsch, dass wir das erst im dritten Teil bekommen, es wird ein komplett neuer Charakter genommen, der hier eigentlich den Protagonisten spielt. Im dritten Teil dieser Trilogie.
Plus Origin Story und alles genau. In den letzten Halloween-Teil gepackt, was extrem mutig ist.
Es ist extrem mutig, es ist crazy. Ich weiß, du hast es ja gestern erst geguckt, ganz frisch geguckt. Ich fand die Opening-Szene, die hat mich abgefuckt. Also wirklich so ein bisschen verstört. Ich habe damit überhaupt
nicht... Ja, das war eine der kranksten Opener, die ich je in einem Film gesehen habe. Todernst jetzt.
Also das war auch wirklich Weltklasse. Ich finde, diese gesamte Opening-Szene ist ja wie so ein kleiner Kurzfilm in sich, so. Und die Opening-Titles auch.
Wo man sagen muss, das Opening spielt ein Halloween nach Michael Myers Rückkehr.
Genau.
Also von Kills und dem Reboot und der Weiterführung von 2018. Geil.
Da wird uns nämlich unser neuer Protagonist vorgestellt, Corey Cunningham. Ein junger Highschool-Schüler, der sich vorbereitet, aufs College zu gehen, der ist schlau, der möchte Ingenieur werden. Und er, passend natürlich auch zum ersten Halloween-Teil, er ist auch ein Babysitter, denn er kümmert sich um einen ganz kleinen Jungen von einer wohlbetuchten Familie. Es ist Halloween, nach den Geschehnissen von der Rückkehr von Michael Myers. Und die beiden Eltern wollen auf eine Halloween-Party gehen und Corey Cunningham, der neue Junge, soll sich halt um den Sohn der Familie kümmern. Es ist eine reiche Familie, das sieht man, das Haus ist riesengroß, die haben irgendwie 3 Etagen, das ist eine riesen Treppe, die nach oben führt und...
Ja, Stichwort Treppe wird noch wichtig.
Ja, der Vater spielt auf dem Piano, als der Corey reinkommt und ich meine, auch hier die Referenz an den Original-Halloween-Film, die Mädels, die damals ermordet worden sind, waren auch Babysitterinnen, also hier dasselbe Motiv. Und während die Eltern dann auf die Halloween-Party gehen, verschwindet der kleine Junge, auf den Corey aufpassen soll. Und für uns als trainierte Halloween-Franchise-Gucker kann es nur eine Sache sein. Michael Myers ist in dem Haus und hat den kleinen Jungen geschnappt. So. Und Corey macht sich auf die Suche nach dem kleinen Jungen. Er sieht auch, das Messer ist verschwunden, was auf dem Küchentisch lag. Also alles, was uns präsentiert wird, spricht nur, also deutet nur darauf hin, dass Michael Myers wieder da ist. Corey sucht diesen kleinen Jungen, und das ist ein kleiner Spoiler, weil es geht hier um die Opening-Szene. Corey sucht diesen kleinen Jungen überall, er hört Geräusche aus dem Dachboden und er geht auf den Dachboden hoch. Plötzlich wird die Tür verschlossen und Corey kriegt einen, ja, wie soll man das sagen, einen Panikanfall. Er hat übelst viel Angst. Plötzlich hört man auch, dass der kleine Junge rumschreit und so. Es spricht alles dafür, Michael Myers ist wieder da und der kleine Junge ist in Gefahr. Dann wird uns der Curveball geschmissen. Der kleine Junge macht sich lustig über Corey. Er steht nämlich hinter der Tür auf der obersten Etage der Treppe. Und Corey kriegt eine Panikattacke und versucht, die Tür aufzubrechen, weil er sich schlecht fühlt, weil er Angst hat, weil er kriegt einen Anfall. Er tritt diese Tür ein.
Mit dem gewaltigsten Sparta-Kick, den ich hier gesehen habe.
Mit dem This is Sparta-Kick latscht er diese Tür ein. Und genau am anderen Ende der Tür, auf der anderen Seite, steht der kleine Junge. Und genau in diesem Moment kommen auch die Eltern von ihrer Halloween-Party zurück. Er latscht die Tür ein, den kleinen Jungen schmeißt es über das Geländer und er fliegt diese 3 Etagen runter. Auf brutalste Art und Weise bricht er sich das Genick und stirbt. Also der Film beginnt einfach mit dem Tod eines Kindes.
Was man dazu erinnern muss noch, er hat natürlich in Horrorfilm-Manier noch das Messer in der Hand, was er zuvor gefunden hat.
Genau, das hat er gefunden auf dem Dachboden und er guckt runter, die Eltern kommen gerade rein und das Kind fliegt und bricht sich das Genick auf brutale Art und Weise. Die Eltern gucken die Treppe hoch und da steht Corey mit dem Messer in der Hand. Es kann
ich habe kurz Angst gehabt, dass sie die Magie ein bisschen rausnimmt, dass sie das Messer noch fallen lässt und irgendwie so in Final Destination Manier irgendwie jemanden Abstich von oben, aber haben die echt super gemacht.
Und genau in dem Moment kommen dann die Title Credits, die Opening Credits, die extrem geil sind.
In OG-Version. Also wir gehen ins Intro schon mal, muss man erwähnen. Yes. Ein schälenden Kürbis auf ekelhafte Art und Weise.
Unglaublich geiles Intro. Es ist für mich nach Teil 4 das beste Intro, die Musik Gänsehaut. Ich finde, das ist auch hier der beste Soundtrack von der neuen Trilogie in dem neuen Film. Und wir haben natürlich die berühmte Szene, also die berühmte Opening-Szene, die fast, oder Opening-Title-Credits, die fast jeder Halloween-Film hat, und zwar mit den Kürbissen, die auch flackern und daneben sieht man die Schauspieler. Hier sehr interessant. Die Title-Credits sind in der blauen Farbe. Das ist genau die Farbe, die auch für Halloween 3 verwendet wurde. Passend natürlich dazu, dass wir hier beim dritten Teil der neuen Trilogie sind. Also die Referenzen sind ganz klar da. Und ich habe ja auch eingangs erwähnt, es ist ein Film über das sich Verändern, über zum Schlechten auch, über Transformation. Und passend dazu siehst du ja auch, wie hier neue Kürbisse immer wieder aus den Kürbissen herausspringen.
Was ziemlich unangenehm ist anzuschauen. Also wir kriegen nochmal ein Close-up zum Ende des Intros,
ja,
von so einem Kürbis, der sich halt so klebrig, komplett so klebrig wie so ein Kaugummi auseinanderzieht. Das hat noch so ein bisschen so einen Ekel reingebracht.
Also ich war Riesenfan und da, genau spätestens da hatte mich der Film gecatcht und ich dachte mir, was zur Hölle war das gerade? Weil das ist so also ich bin mit der Erwartung reingegangen, wir kriegen hier einen Michael Myers Film und plötzlich haben wir diesen neuen Charakter. Was zur Hölle geht hier eigentlich, was passiert hier gerade? So. Und ich fand so nice, dass dieser Film sich gerade in der, ich weiß, du hast es Chaos genannt, ich fand es eigentlich geil, dass der Film sich gerade in, oder eigentlich fast anderthalb Stunden lang damit beschäftigt zu zeigen, wie die Bewohner von Haddonfield 4 Jahre nach dieser grausamen Taten probieren, zurück zur Normalität zu kommen. Also wir sehen ja auch eine Laurie, die jetzt mit Allison zusammen wohnt und die wohnen gemeinsam in einem Haus und Laurie ist auch irgendwie, ne, ist wieder die Laurie, die wir irgendwie so ein bisschen kennen, die probiert optimistisch zu sein. Allison arbeitet in einem Krankenhaus und so.
Loris Charakter hat so eine Ruhe ausgestrahlt, wie als ob die so in Therapy war, halt in den 4 Jahren. Ich glaube, dieses Schreiben um Michael und das aktive Verarbeiten hat die so ein bisschen, also als Charakter, es gab ja auch die Szene, wo man, wie hieß er jetzt nochmal? Ach, unser Psycho, unser Neuen, wie heißt er?
Corey.
Wo sie Corey vor diesen Bullies quasi, so ein Messer in die Hand drückt, hier so zack, zieh mal das Messer durch die Reifen von deinen Bullies, so um die so ein bisschen zu erinnern. Also, dass man der so eine kleine Mentorenrolle gibt, so wie gehe ich jetzt mit den, wie gehe ich so jetzt mit Pressure um und so. Das zeigt schon, dass Laurie an sich so ein bisschen therapierter an die Sache rangeht. Also die scheint einen kühleren Kopf zu bewahren als diese psycho-paranoide Laurie, die die ganze Zeit auf Michael gewartet hat.
Absolut. Ich finde, das ist so dahingehend, also für mich ist das die beste Laurie aus der Trilogie. Weil die Laurie im ersten Film, und ich glaube, das ist, glaube ich, ein Problem, was der Film hat, aber es liegt auch daran, wie die Filmemacher das gelöst haben. Die Laurie im ersten oder im ersten Teil dieser Trilogie ist ja gefühlt wie Sarah Connor aus der Terminator-Franchise. Die hat 40 Jahre lang auf Michael gewartet, die übt in ihrem eigenen Garten mit Schusswaffen, die ist so richtig auf Rache aus. Und hier, diese Laurie ist ein bisschen entspannter und versucht auf natürliche Art und Weise mit ihrem Trauma umzugehen. Ich finde das dahingehend, dass im letzten Teil ihre eigene Tochter umgebracht wurde. Ich sag's mal so, guck mal, sie ist im ersten Teil dieser Trilogie übelst radikal, 40 Jahre nachdem ihre Freundinnen umgebracht wurden. Und jetzt, 4 Jahre nachdem ihre eigene Tochter von Michael Myers ermordet wurde, ist sie ein bisschen ruhig. Es passt nicht ganz.
Also ich muss schon sagen, die Vorarbeit zu diesem Film mit Kills war eine Katastrophe. Das auch die,
ja, dieser Film konnte nur besser werden.
Ja, die konnte nur besser werden, aber das hat extrem, wie ich auch finde, der Charakterentwicklung von Allison zum Beispiel sehr viel Probleme bereitet, sag ich mal. Also wir kriegen dann, ne, ich weiß nicht, ob du es schon erwähnt hast jetzt bei der kleinen Inhaltszusammenfassung, aber es läuft alles auf eine Love-Story.
Genau, nämlich Corey, unser neuer Protagonist, wie nach diesem Opening, wo er aus Versehen, es war ja ein Unfall, wo er das Kind umgebracht hat, lebt er in Haddonfield und wird verschmäht. Ja, er arbeitet als Mechatroniker, glaube ich, ja, oder als Automechaniker auf dem Autohof seines Stiefvaters. Er wird von der gesamten Stadt verschmäht. Es gibt eine Gruppe von Teenagern, von Bullies, die ihn niedermachen, die seine die ihn als Freak bezeichnen, weil er ihnen kein Bier kaufen möchte oder kein Alkohol kaufen möchte. Er verletzt sich auch dann dabei. Wir verfolgen eigentlich diesen Teenager, der immer durch diese Stadt, die eigentlich das Böse ist. Ich finde, der Film fokussiert sich, was ich interessant fand, auf die Stadt Haddonfield und wie die Bewohner durch Michael alle abgefuckt worden sind. Ja, also die Leute sind einfach schlecht. Also die sind, also jeder, keiner von diesen Leuten ist sympathisch. Alle haben ihre Probleme, alle sind abgefuckt. Das Böse, was Michael repräsentiert, und hier geht's ja immer um diesen Begriff, das große Böse. Das Böse, was Michael repräsentiert, das hat sich einfach in dieser Stadt festgemacht. So.
Glaubst du mir, dass ich paar Mal, warum auch immer, sei es Motorrad oder düstere Emo-Looks und Böse in der Stadt, an Gotham denken musste und an, also
ja.
Es war witzig, aber ich habe manchmal echt so, Alter, das ist jetzt, das ist ja Pattinson, Bruder. Aber ja. Was ich schade fand, Thema Allison, ist einfach, Laurie fährt ihn, glaube ich, in die Notfallaufnahme, wo genau. Allison arbeitet mittlerweile.
Ja, Allison arbeitet als Krankenschwester in einem Krankenhaus. Sie hofft darauf, befördert zu werden und der Corey, unser neuer Protagonist, der wurde von diesen Bullies angegriffen bei einem 7-Eleven oder bei einer Tankstelle und er hat irgendwie aus Wut, dadurch, dass sie ihn als Killer, Kindermörder bezeichnen, hat er eine Glasflasche in seiner Hand zertrümmert und hat jetzt Glasstücke in seiner Hand. Er wird von Laurie zum Krankenhaus gebracht, wo sich Allison um ihn kümmert. Da lernen die beiden sich kennen und es ist ein bisschen forciert, die beiden fallen dann im Laufe, also die beiden werden dann Liebhaber im Laufe des Films, was ziemlich schnell passiert.
So, ich weiß nicht, womit die gespielt haben, dass beide irgendwelche Traumata erlebt haben oder Außenseiterrollen spielen. Ich
kann das aber nachvollziehen. Guck mal, er hat ein Kind getötet, ihre Eltern wurden da umgebracht, so, also die beiden haben auf jeden Fall, die beiden sind abgefuckt genug, um miteinander klarzukommen.
Aber man hat schnell versucht, halt extreme Parallelen zu beiden zu ziehen. Ich weiß jetzt nicht, es kam zweimal so ein wütender, abgefuckter Chef vor, der Allison einfach unfair behandelt. Ja. Ich glaube, Corey
sagt, der Chefarzt.
Der Chefarzt, genau. Corey sagt auch zu ihr, glaube ich, warum lässt du dich so behandeln? So diese Parallelen vielleicht. Also der eine wird halt aufs Brutalste gemobbt, weil er immer noch in diesem Licht steht, dass er ein Kind umgebracht hat. Ich meine, hat er ja auch bei einem Unfall. Ja. Allison muss mit ihrem Trauma leben, plus hat jetzt noch irgendwelche Probleme in ihrem Berufsleben oder in ihrer Karriere.
Ja, weil ihr, Spoiler, weil ihr Chefarzt ihre Kollegin bumst.
Genau, der bumst die Kollegin, wo ich echt einen erleichternden Abgang von diesen Charakteren.
Das war eine kranke Szene.
Das war ein Korkenzieher.
Damn.
Oh, Bruder, köstlich.
Was viele Fans und warum so viele Fans abgefuckt sind und warum so viele Fans diesen Film als das Schlimmste aller Zeiten bezeichnen, was absurd ist. Viele sind der Meinung, dass dieser Film die Legacy von Michael Myers disrespected und sich über ihn lächerlich macht. Denn, kleiner Spoiler hier, Michael Myers lebt seit 4 Jahren in der Kanalisation. Ja, es gibt in Haddonfield so ein großes Rohr
unter einer Pennywise.
Ich hoffe, Michael hat den Bastard dort abgestochen. Michael Myers lebt in der Kanalisation und weil Corey von diesen Bullies da über die Brücke geschmissen wird und in Ohnmacht fällt, Nee, falsch, ne? Wird er nicht da reingezogen? Ja, der wird da reingezogen, ne?
Genau, er wird von den Bullies von der Brücke geworfen, wacht dann irgendwann auf und
findet und trifft in der Kanalisation auf Michael Myers, ja, der ihn am Hals packt und wir denken alle, er wird ihn jetzt töten, er wird ihn erwürgen und dann passiert etwas, was wir noch nie in dieser Franchise gesehen haben. Michael Myers starrt ihm in die Augen, ja, ganz tief in die Augen und lässt ihn gehen. Und das war schon wieder der nächste Curveball, den wir erlebt haben. Und dann wurde diese neue Idee, die eigentlich nicht ganz neu ist, wenn man die Halloween-Franchise kennt, wurde diese neue Idee eingeführt, dass Michael Myers seine böse Natur, das Böse, was in ihm steckt, weitergegeben hat an Corey. So. Denn Michael Myers ist in diesem Film ein alter Mann. Er ist ja auch schon über 60 laut Timeline. So, er ist über 60, er ist ein alter Mann. Und
klar, Wes haben wir ihn jetzt schon dreimal gesehen. Ist klar, dass er alt ist, ja.
Er ist übernatürlich stark gewesen im letzten Teil, aber er hat auch brutal eingesteckt von dieser Gang am Ende des Films. Er ist einfach nicht mehr, er hat auch nicht gemordet in dieser Zeit, vielleicht immer mal wieder ein paar Leute reingezogen in die Kanalisation. Ja, es gibt nämlich neben diesem Eingang in die Kanalisation gibt es einen Obdachlosen, der da immer wieder sich ein Lagerfeuer macht. Und als kleiner visueller Gag, im Hintergrund bei dieser Brücke sieht man so eine Vermisstenanzeige für eine Frau. Vielleicht ist es eine Referenz, dass die auch eingezogen wurde von Michael. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, wir sprechen von mehreren Vermissten. Also wenn wir gleich noch zum Thema Radio, Radiosender kommen, ja. Was die Szene des Jahres für mich ist zum Teil. Also muss ich wirklich sagen, das ist eines der besten Sachen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Aber Radiosender, da hieß es auch, ja, wie kannst du jetzt... Das ist so ein bisschen so ein Freigeist, so ein bisschen so eine Art Radiostar, der dann Musik spielt in der Nacht, wo Menschen vermisst werden oder mehrere Menschen. Wer weiß, wie viele Michael da wirklich vorher noch...
Also es steht im Raum, dass einige Leute verschwunden sind und die sind verschwunden, weil Michael sie vielleicht dort in die Kanalisation gezogen hat.
Aber was ich mich gefragt habe, auf was wollen die hinaus? Michael, da lagen Leichen, da lag eine Leiche, soweit ich weiß. Michael hat sie nicht gegessen. Also wir wollen die jetzt nicht zum Kannibalen machen. Ich weiß nicht, wie ich
es verstehe. Homie hat ja schon bewiesenermaßen einen Hund gegessen. Ne? Das war ja auch im Opening von Halloween Kills der Fall und auch schon im allerersten Halloween so, da wurde schon gesagt, dass er sich von Hunden und Katzen ernährt hat. So ein bisschen. Und Homie muss wie Arsch riechen. Homie hat sich 5 oder 6 Jahre lang nicht
geduscht. Homie hat seit den 70ern diese Maske da an, Bruder. Also,
oh. Bruder, Homie riecht wie Arsch. Was Michael macht, ist, er überträgt in Corey dieses Böse. Und Corey ist dann auch einfach eine andere Person über den Film. Und es ist, also Corey hat einfach die interessanteste Character-Arc. Ja, also wir haben immer wieder, und es gibt eine tolle Review von Red Letter Media von Halloween Ends, kann ich jedem empfehlen. Den hat der Film auch sehr gut gefallen. Ich werde ein bisschen ein paar Beobachtungen von denen klauen. Du merkst die Veränderung an vielen visuellen Punkten. Corey, nachdem er Michael getroffen hat und selbst zum Mörder wird, das ist nämlich der große Spoiler hier, am Anfang fährt er ein abgefucktes Bike, später fährt er ein Motorrad. Corey schläft nicht mehr bei seinen Eltern, sondern Corey schläft in dem Haus, wo der kleine Junge umgekommen ist, auf dem Fußboden, genau an der Stelle, wo der Junge aufgekommen ist, so, genau dort. Also es gibt immer visuelle Parallelen und deswegen finde ich auch, dass der Film gerade mit dieser Doppeldeutigkeit sehr schlau arbeitet. Viel besser geschrieben ist als Halloween Kills. Halloween Kills ist wirklich retarded whack.
Mich ärgert nur, wenn wir gleich auch zum Fazit, also später zum Fazit kommen, ja. Oder aber mich ärgert einfach nur, dass dieser Kills-Film diese Trilogie einfach komplett in den Arsch gefickt hat. Du hast halt den mittleren
aber Film. Aber Bruder, die meisten Fans oder viele Fans sagen, dass gerade Ends diese Halloween
Kills. Nein, es ist einfach nur kompletter Blödsinn. Du hast Charaktere. Du hast irgendeinen Spasti, der so einen Krankenhausaufstand startet da, um Michael zu jagen. Das ist doch nicht ansatzweise dieselbe Gewichtung, wie die auf Corey gelegt wird. Warum war nicht Corey in Kills der Freund von Allison von der Schule?
Natürlich.
Und dann hat der diesen Vorfall gehabt, ein Jahr später mit Michael, mit dem Kind, das er getötet hat, und dann trifft er auf Michael. Also du hättest diese, Aber das, die Idee kam jetzt erst.
Guck mal, hier ist das Problem. Die haben den ersten Film dieser neuen Trilogie gedreht. 2018 kam der raus. Und die haben alle nicht damit gerechnet, dass der so dermaßen erfolgreich wird. Und ihr wisst alle, wie es in Hollywood und Halloween auch geht. Wenn der Film erfolgreich ist, erfolgreich genug, gibt es eine Fortsetzung. Das ist die goldene Regel des Filmemachens, ja. Ich bin natürlich als Horrorfan froh, wenn es weitere Halloween-Teile gibt, aber ich glaube auch, so wie das Ende von dem 2018 Halloween-Film war, ich glaube, ursprünglich war geplant, dass das finale Ende dieser Franchise ist, jedenfalls von Laurie Strode und Michael Myers. Alle Leute, die ihren finalen Endkampf haben wollen und die beenden oder das Beenden der Serie, die sollten sich den ersten Film dieser Trilogie angucken, weil vielleicht sollte der als Dritter gekommen sein. So.
Bruder, weißt du? Wie du schon gesagt hast, wir hatten hier Sarah Connor gegen Terminator.
Also, ja, genau.
Wer will denn einen 70-jährigen Mann jetzt nochmal gegen Laurie Strode kämpfen sehen, die den wie in The Rock-Manier mit irgendwelchen Panzerfäusten beschießt? Also Bruder, ja. Ich bitte dich.
Ja, ich weiß, es ist Bullshit so. Deswegen, ich weiß, wenn man das als Trilogie betrachtet, keiner dieser Filme baut wirklich aufeinander auf und diese Trilogie ist extrem uneben und passt nicht zusammen und es macht die Trilogie zur einen Seite interessant, aber wenn man das vergleicht mit unseren tollen Trilogien, die wir alle lieben, Dark Knight, Herr der Ringe, was auch immer, natürlich passt da nichts zusammen. Wenn ich Halloween Ends als Einzelfilm betrachte, ist so ein bisschen so gefühlt als Epilog zur Halloween-Serie, ist das ein fantastischer Film, der super interessant ist. So. Und ich glaube, das checken viele Leute nicht, die einfach nur Michael haben wollen, der Leute umbringt. Sorry, Leute, es ist der 13. Film in dieser Franchise. Es gibt genügend Filme, wo Michael Myers einfach nur Leute tötet. Was labert ihr für eine Scheiße? Ihr
Also da muss ich auch den, wenn ich E vom Moviepilot sehe, den kau ich einen, ich schau dir den Gebiss raus, Alter.
Ich wollte, Bruder, ich hab vorhin auch gedacht, du bringst die Farid-Line, Alter.
Du Hurensohn, du Nuttensohn. Ich hau dir den ganzen Gewiss raus.
Vor allem Eve ist ja eigentlich auch Fan der Reihe. Der ist auch eigentlich ein schlauer Typ. Ich verstehe nicht, dass er den Film nicht verstanden hat. Du!
Ja, also Eve, Alter, komm in den Podcast.
Komm in den Podcast, lass uns das klären. So, du bist doch eigentlich kein dummer Typ, aber du hast echt komplett, also alle deutschen Kritiker haben verkackt bei dem Film. Es ist immer dasselbe. So, bist du dumm, du Hurensohn? Hast du Halloween Kills geguckt oder was?
Ja, es ist wirklich alles andere als dasselbe. Das ist der mutigste Halloween-Film seit Teil 3 wahrscheinlich. Ja,
natürlich. Der David Gordon Green, der Regisseur, hat Eier gehabt. Und auch wenn am Ende vielleicht die Trilogie nicht zusammenpasst und die natürlich von vornherein nichts geplant haben, dieser Film ist einfach interessant gemacht und vielleicht klappt nicht alles, aber Bro, es ist ein Film, den man rewatchen kann, deswegen werde ich ihn morgen Abend auch nochmal gucken, so. Und du hast ganz klare Referenzen, du hast Freitag der 13. Teil 5 Referenz, wo wir auch nicht Jason als Killer haben, du hast eine Fallen Angels Referenz, der berühmte Kunstfilm von Wong Kar-wai, wo die beiden Liebenden am Ende auf dem Motorrad sitzen und sich umarmen, genau die Szene haben wir auch hier von Allison und Corey, wir haben, das ist die größte Referenz, eine riesen Referenz an Christine, ein Film von John Carpenter, natürlich, ne, OG Halloween Regisseur, denn da geht es um ein böses, es klingt goofy, aber der Film ist eigentlich ganz cool, es geht um ein besessenes Auto, Christine. Und der Protagonist in Christine heißt Arnold Cunningham. Ganz genau. Und auch da die Symbiose böses Auto und Arnie Cunningham, der sich zum Mörder entwickelt. Genau das gleiche haben wir hier. Corey, der sozusagen von, ne, das kommt ja auch im Film, sozusagen der Schüler von Michael Myers wird. Michael Myers ist alt und gebrechlich und er braucht Corey, um neue Opfer zu finden. Corey führt ja auch dann diesen Polizisten in die Höhle in der Kanalisation, um ihn zu töten, damit Michael wieder ein bisschen an seine Power gewinnt. Ich fand, das ist die interessanteste Idee seit langem. Ich finde,
großartige Szene, wo Corey den Körper festhält von dem Obdachlosen und Michael einfach 470 Mal dazu sticht und einfach so.
Das ist der Polizist, Bruder. Den Obdachlosen hat Corey selbst getötet.
Ah ja, okay, ja, den Polizisten einfach 500 Mal in die Brust stich und einfach bei jedem Stich einfach lebendiger wird. Ich hab's geliebt, ja, cool.
Ich finde, wir hätten mehr Szenen kriegen können, wo Corey Opfer zu Michael bringt, so Hellraiser-mäßig so, das wäre cool gewesen. Aber wir haben die Szene, wo eben dieser Arschloch-Arzt und diese Krankenschwester, die Allison den Job klaut, ja, oder diese Stelle klaut, wo Corey zusammen mit Michael beide umbringen. Es ist einfach geil gemacht, ja. Corey auch in dieser interessanten Scarecrow-Maske, diese Parallele zu Michael, der erst den Arzt umbringt und Michael kommt in das Haus und bringt diese dumme
um. So. Ja, die er dann wirklich an die Wand tackert, wie so ein Poster, Bruder. Also das ist wirklich...
Referenz an den ersten Film natürlich.
Ja, ja, also Michael starrt auch extra lang jetzt auf seinen, ja, auf seinen Korpus da, den er da an die Wand geklatscht hat. Bruder, aber was ich eine sehr intensive Szene fand, ist, wie Corey draußen aus dem Fenster, das zum Pool führt, so richtig so reinglotzt, so richtig reinglotzt und Michael bewundert so einfach so. Ich hab kurz gedacht, der keult sich da ein, so, weil er das so geil fand, so, weißt du?
Ich finde einfach die Dynamik geil. Du hast hier Michael, der irgendwie zurückkommen will als Killer, aber Michael weiß auch, dass er nicht mehr die Kraft hat. Du hast Corey, der besessen ist von dieser bösen Energie und gleichzeitig auch Player geworden ist, weil er Allison jetzt sich geklärt hat. Also eigentlich, wenn man es runterbrechen will, Michael Myers hat mit einem in die Augen gucken Corey zu einem Fuckboy gemacht, yeah, der
das
sich
ist
auch,
das ist
der jetzt auch, der jetzt auch Allison, der jetzt auch, Alter. Ich fand's auch geil, weil Homie, ich meine, das ist die netteste Sache, die Michael jemals für einen Menschen getan hast. So, Michael guckt ihm einmal in die Augen, danach gibt er unserer zweiten Protagonistin Allison Backshots. Also, es
ist ja, wirklich. Ich brauche diesen Michael-Stare in meinem Leben. Also.
Ich auch. Michael guckt dir in die Augen und danach pipest du irgendwie. Michael.
Naja.
Das hat auch keiner von diesen Kritikern erwähnt, Alter, so.
Das ist das Oberflächlichste, das ich gesehen habe, dass ein Film bewertet wird, Bruder. Ihr seid Filmkritiker, das ist euer Job. Das Einzige, was sie zu sagen kann, ja, alles, was der Trailer versprochen hat, haben wir nicht bekommen. Du, welchen Film hast du geguckt? Ich liebe, die lieben Halloween. Wenn du das Franchise liebst, Bruder, dann wurdest du
ja
zumindest in den letzten 45 Minuten mehr zufrieden.
Ja, weil in den letzten 45 Minuten passiert genau das. Corey, das war eigentlich eine lustige Szene. Corey,
du kriegst deinen Slasher.
Genau. Corey wrestelt mit Michael Myers in der Kanalisation und klaut ihm die Maske, um selbst als Michael Myers aufzustehen. Das, für viele Fans war das die keine Ahnung, Entehrung von Michael Myers. Shut your bitch ass up.
Also
Corey läuft rum in der Michael Myers Maske und fickt Mütter, Alter.
Also erstmal in Ehren hat er gemordet mit der Maske. Ich will jetzt scheiß auf Spoilern, ich will jetzt auf bestimmte Szenen, will ich einfach kommen.
Drop that shit.
Bruder, die Autohof-Szene ist ein der besten Slasher-Momente, die ich je in meinem Leben erlebt habe.
Das ist so krank.
Alter. Wie er diese Bully-Gruppe von diesen Jugendlichen gnadenlos zerfickt.
Ja,
das ist der geil. Der fickt krank. Quer über diesen Autohof.
Weiß. Auch hier wieder diese, da merkst du, dass der Regisseur David Gordon Green trotzdem die Serie liebt, weil im vierten Teil von Halloween fährt ja Michael aus dieser Garage mit so einem Autoteile-Truck durch die Kante. Auch hier dasselbe. Corey in der Michael-Maske fährt mit dem Autotruck, überfährt dieses Mädchen und bricht den Zaun durch. Und dann dieser Kill. Michael hat dann so einen Bunsenbrenner und brennt damit dem Hauptbully die Fresse weg. Es ist geisteskrank. In den Mund rein.
In den Mund, du.
Ey, das ist das.
Bruder, da, wie diese Shorty, wie so ein Fisch im Angelnetz hängt. Ja. Und die so, ja. Hilfe, ich will einfach nur noch sterben. Und wo Corey ihr so gnadenlos die Fresse eintritt, Bruder, mit diesen Schlopperschuhen, Bruder, mit Stahlkappen.
Auch hier wieder diese interessanten Parallelen. Deswegen ist der Film auch für mich gut geschrieben. Corey arbeitet als Mechaniker, als Mechatroniker auf diesem Autohof. Also hat er so diesen Overall an. was hat Michael, was trägt Michael in den Film? Ein Overall, diese Parallelen, die visuell gemacht sind, die sind einfach da. Deswegen, ich fand das einfach schlau und geil gemacht. Und
Corey hat einfach früher eine Charakterentwicklung oder einen Auftritt verdient in der ganzen Reihe.
Natürlich.
Dann würden wir hier von einem großartigen Charakter sprechen. So kann man sich echt Sachen nur zusammenreimen.
Der Schauspieler ist auch klasse, das muss man sagen. Der Schauspieler ist klasse, wie geil der diese Entwicklung macht von diesem Pussyboy zu diesem Ruthless Murderer. Geil. Am Ende will er natürlich auch Laurie umbringen. Da haben wir diese geile Fake-Out-Szene, wo wir denken, Laurie will sich umbringen.
Unglaublich emotionale Szene, wie ich auch finde.
Krass.
Ja, ich dachte jetzt wirklich, die blowt sich den Kopf weg, ne? Also.
Es gibt viele, die sagen, auch Leute, die den Film mögen, die sagen, das Ende wäre scheiße. Ich finde, das Ende ist trotzdem geil, weil ich verstehe schon, sie mussten irgendwie Michael dann zu Laurie bringen, aber ich fand das Ende gut gemacht, weil hier auch. Spoiler. Corey bringt sich am Ende selbst um, nachdem er von Laurie angeschossen wurde. Allison erwähnt mehrfach in dem Film, auch gerade bei der allerersten Begegnung, weil er ja Autos fixen kann, dass ihr Auto klappernde Motorgeräusche von sich gibt. Am Ende, bevor er sich umbringt, hört er draußen, dass Allison ankommt und er möchte nicht, dass sie ihn so sieht als Michael. Deswegen bringt er sich um, weil ihr Auto diese Geräusche von sich gibt. Es ist logisch, weißt du? Alles, was vorher erwähnt wurde, wird auch wird dann auch am Ende wieder aufgegriffen.
Was die Love Story von den beiden auch so ein bisschen intensiver macht. Also wenn er diesen krassen Bond zu ihr, er sagt ja auch zu Laurie, wenn ich sie nicht haben kann, dann kann sie keiner haben.
Genau, das ist ja sein allerletztes böses Ding, was er macht, weil am Ende kommt Allison rein und sieht ihre Großmutter mit dem blutigen Messer in der Hand.
Dass
und
sagt, sie aus seinem Hals
genau,
zieht, womit er
sich genau, und sagt, ach, du hast meinen Freund umgebracht. So, also es ist seine allerletzte, auch hier dieses Thema von dem Bösen, was in einem Menschen drinsteckt, das ist seine allerletzte große böse Tat, die er bringt. Bro, der Film ist krass, tut mir leid, das ist echt geil.
Also wer bei den, geben wir den letzten 55 Minuten, wer sagt, dass das kein guter Horrorfilm ist, kein gutes Drama auch.
Ich finde auch das Finale zwischen Michael und Laurie am Ende gut.
So, ich finde es emotional, Bruder. Und ja, wer von einem schlechten Michael Myers Abgang redet und Disrespect zu Laurie und Lauries defensive Rolle, halt deine Fresse, du hast einen anderen Film geguckt, du hast Halloween Kills zum zweiten Mal geguckt. Ich bin sauer. Welche Rolle hat Laurie in Halloween Kills gespielt? Die war im Krankenhaus.
Natürlich, die hat nichts gemacht, genauso wie im original zweiten Film. So, die hat nichts getan. Ich finde, es ist auch die beste Laurie jetzt in diesem neuen Film von der gesamten neuen Trilogie. Ist so.
100%. Das spiegelt auch mal einen schlauen Charakter wieder, warum sie nicht tot ist. Warum sie nie gestorben ist.
Ach, Bro, das war geil. Ich fand auch gerade diesen Endkampf war nice. Ich finde auch okay, dass sie das jetzt nicht 20 Minuten in die Länge gezogen haben.
Nein, also das ist ein alter Mann.
Beide sind, genau, aber sie auch. Beide sind alt und zerbrechlich. Und ich fand's auch geil, dass die gesamte Stadt, egal wie abgefuckt diese Stadt ist und wie viele schlimme Leute da drin wohnen, ich fand's okay, dass alle diesen Typen dann einfach zu Grabe getragen haben. Ja?
Ich hab's gefeiert, dass es so ein zum Abschied so ein Ritualmord war. Weil man hat den jetzt nicht irgendwie durch irgendwas, keine Ahnung, eine Schrotflinte mit einem Kickback von, keine Ahnung was, von Cristiano Ronaldo, Alter. Sondern, Bruder, du hast einfach so ein Ritual, die hämmert den mit Messern an ihren, weiß ich nicht, Küchentisch fest.
Genau.
Und sie schneidet den ganz sanft quasi so zum Abschied einfach die Pulsadern auf, die Kehle auf. Michael kämpft natürlich, weil er einfach ein Build different ist, Alter. aber du hast halt diesen Blick von Allison, die nach einer Zeit auch eintritt in die Bude, hast du diesen Blick auf diesen vermeintlich, oder zu, ich weiß nicht, ob er zu dem Zeitpunkt wirklich tot war, aber diesen vermeintlich toten Körper von Michael Myers. Ich fand's großartig. Genau, nur diese beiden, kein Mob, keine Schwänze, die bei Kills einkippen. Nur Allison, Laurie und hier Allisons Mom hätten ihn so verabschieden dürfen.
Genau.
Die drei zusammen oder die zwei zusammen. Und das kannst du nicht besser machen und da kann jeder halten kommen.
Ah, mein Bruder, das, genau deswegen bist du mein Bruder.
Ja, ja, also echt. Ich werde den Film auch öfter gucken, Bruder. Ich hab
Bock. Ja, ich, wie gesagt, ich gehe morgen nochmal ins Kino. Ich glaube wirklich, der größte Fehler von diesem Film ist die Vermarktung. Und deswegen sind so viele mit einer falschen Erwartung in diesen Film gekommen. Es stimmt auch ich, Bruder, auch ich. Und ich bin, ihr kennt mich, ich habe x Filmfolgen gemacht. Ich bin sehr offen. Ich kann mir auch 2 Stunden Sturmfilme aus Russland geben. Ich war vor den Kopf gestoßen, weil dieser Film so anders ist als das, was erwartet wurde. Aber ich respektiere das. Leute, wir haben den 13. Film, ich sag's nochmal, den 13. Film dieser Halloween-Reihe. Wir haben jede Art von Michael Myers bekommen. Ihr wollt mir natürlich erzählen, dass Michael Myers hier entehrt wird. Leute, der Homie hat in einem Film gegen Busta Rhymes Kung Fu gekämpft. Was labert ihr für eine Scheiße, Alter? Genau, also. Der hat einen Stromschlag in die Eier bekommen. Was labert ihr, Alter? So. Get the fuck out of here. Also Halloween Ends, für mich der interessanteste Horrorfilm des Jahres. Echt. So. Und ich glaube, der wird auch gut altern. Ich glaube, der wird gut altern.
Wie gesagt, ich habe, wenn ich mich nochmal durch die ab 2018 durch die Trilogie durcharbeite, werde ich auf jeden Fall Teil 1 und Teil 3 schauen. 2 werde ich mir nicht nochmal anschauen.
Die Kills, ich habe Halloween Kills letzte Woche geguckt erst. Die Kills sind krass. Die Kills sind krass, aber alles andere ist Quatsch. Ist absoluter Quatsch. Aber nicht
gut getan. Das ist alles, warum wir jetzt so biased an diese Scheiße rangehen mussten.
Genau.
Oder das hat einfach alles zerstört. Und rückblickend, ich will noch einen Stern abziehen bei meinem Letterboxd, echt ehrlich. Weil das hat mich sauer gemacht. Dieser Film echt verdient mehr als was, also als wie er im Internet gehandelt wird zurzeit. Oder generell von Filmkritikern.
Also Halloween Ends, mein Gott, Halloween Kills. Halloween Ends, von mir eine klare Empfehlung. Ich habe den wirklich jetzt reifen lassen. Ich freue mich, den wieder zu gucken. Dann werde ich auch nochmal eine Review schreiben auf Letterboxd. Aber ich einfach nur Respekt, echt Respekt. So, echt. Es ist wirklich einer der interessantesten Filme in dieser Franchise, muss man sagen. Wir reden hier trotzdem immer noch über Slasher. Wir reden hier über einen Mann in einer Maske, der Leute umbringt. Mach was Interessantes draus. Fertig, aus. So. Lass uns über einen anderen Film reden, den wir beide auch geguckt haben. Ich hatte den empfohlen, weil ich meinte, ich finde den sehr interessant, ich finde den cool und...
Bruder, lass uns... Warte, noch mal kurz zu Ends. Ja? Ganz kurz zu Ends. Ich muss den Kill des Jahrhunderts, müssen wir jetzt einmal kurz thematisieren.
Ach so, ja, vom Radio-DJ.
Müssen einfach jetzt kurz skippen. Der DJ aus der kleinen Radio-Booth da, die ganz zufällig neben unserem geliebten Henfield-Turm ist.
Genau.
Der ein schönes Close-Up bekommt, als Corey Allison dahin führt. Und ich dachte mir so, thematisieren wir jetzt ehrlich den Turm und dass Michael irgendwie ferngesteuert wird von da? Haben sie dann doch gelassen. Aber kurz daneben ist dieser Radiosender, beziehungsweise dieses Studio von dem DJ. Der Kill ist absolut geisteskrank. Also Gore, Bruder. Ja. Worüber reden wir? Zunge abschneiden
Also dem DJ wird der Kopf gegen die Tischkante gekloppt, bis der Kiefer komplett ausgerenkt ist. Und dann schneidet Michael/Corey ihm mit der Schere die Zunge ab. Die Zunge landet auf der Schallplatte, die gerade gespielt wird. Und die Zunge tippt auch immer wieder an den Regler dran. Also es ist halt geisteskrank brutal, aber auch lustig. Es ist halt ein visueller Gag, ne? Also
ich habe keine, also die Brutalität habe ich mit Abstand nicht erwartet im 2022 Horrorfilm. Nie im Leben. Ich dachte wirklich, Alter, wir sind hier bei Rob Zombie, Bruder. Naja, auf jeden Fall. Man hatte diese geile Szene, Alice in ihrem kaputten Auto, vermutlich, hat einfach das Radio an und wir sehen halt durch diese Zunge, die ganze Zeit an dieses, wie heißt dieses Ding, diesen Stopper, der...
Ach Gott, Alter, an den Regler, sagen wir mal Regler.
Der die Vinyl abliest, so dieses Ding da, ne? Können mich die 80er-Kinder hier korrigieren gerne.
Ich weiß.
Die Zunge knallt halt die ganze Zeit dagegen und ist halt, also die Stück Zunge ist halt im Weg. Und Allison hört das einfach in ihrem Auto und denkt sich, was ist das für eine Scheiße, mein Radio hat sich aufgehangen, weil mein Auto kaputt ist. Und schaltet das Ganze ab. Fand ich großartig. Das ist Horror, worum wir Horror lieben. Und damit closen wir das auch. Schaut euch den Film auf jeden Fall an.
Es ist wirklich... Es lohnt sich, auf jeden Fall. Es lohnt sich und diese ganzen... Die ganzen Leute... Ich kann es ja verstehen, dass du vielleicht enttäuscht bist, dass du den Film schlecht findest oder dass er dir nicht gefällt. Aber zu behaupten, dass es kein gut gemachter Film wäre, das ist einfach Cap so. Das ist Cap. Ich guck gerade. Tonarm, so heißt das. Der Tonarm.
Der Tonarm.
Der Tonarsch.
Ja. Der Tonarsch. Der Tonarsch nach der Zunge, ja.
Der Tonarsch wurde von der Zunge geleckt.
Genau, richtig.
Halloween Ends Crazy, ich freue mich, den morgen nochmal zu gucken.
Let's go.
Lass uns über X sprechen.
Fuck yeah. The Farmer's Daughter, Take
1. Ich muss berühmt werden, Wayne. So wie alle coolen Leute.
Niemand da draußen ist so wie du. Weißt du auch warum?
Nein, warum?
Weil du diesen X-Faktor hast.
Unsere harten Zeiten sind bald vorbei.
Hollywood, wir kommen.
Um nochmal zurückzukommen an den Anfang unserer Folge. Ich habe mit Nivito dieses Jahr 3 Horrorfilme gemeinsam geguckt, alle 3 im Urlaub zusammen. Einen davon, als wir in Krakau waren im Februar, da ist aber der gute Bro nach einer sehr langen Nacht eingepennt. Da wollte ich mit dir nämlich auf dem Laptop Texas Chainsaw Massacre The Beginning gucken. Die unrated Fassung ist eigentlich ein brutaler und nicer Film, aber ich glaube, du warst einfach tot so, du bist da eingepennt so. Ist nicht so schlimm. Ich finde immer noch, dass dieses Remake von 2003 und die Fortsetzung ganz cool sind. Ist halt so eklig filthy. Und dann hast du mir einen Film gezeigt, als wir jetzt in Danzig waren im Sommer. Da ging es uns beiden auch nicht so prima. Da brauchten wir ein bisschen Ablenkung von dem Film. Da hast du mir den Film gezeigt, The Visit von M. Night Shyamalan, der auch bekannt ist für The Sixth Sense und andere auch schlechtere Filme. Ich sag dir ehrlich, ich war nicht so ganz überzeugt. Ich hatte Angst, dass der Film Arsch wird. Aber der Film hat mich extremst positiv überrascht.
Einer der unterhaltsamsten Horrorfilme überhaupt, der, Alter.
Wirklich, wirklich auch erstens extrem lustig, zweitens extrem unangenehm. Beides in einem. Es geht nämlich um ein Geschwisterpärchen, ja, die zu ihren Großeltern fahren wollen. Sie wollen die besuchen, ihre Großeltern besuchen, die noch nie getroffen haben, die Eltern ihrer Mutter. Ein Mädchen und ein Junge. Der Junge rappt auch gerne hobbymäßig so als White Boy. Es ist sehr, sehr lustig.
Wie hieß er nochmal? PJ? Ich hab seinen Namen nicht mehr. Naja.
Und der Film hat, also die beiden drehen auch immer wieder so Vlogs für ihre, ich glaube, was war das, YouTube-Page oder so? Oder für ihre eigene?
Die macht ihren Dokufilm, ihren eigenen.
Oder Dokumentarfilm über ihre Großeltern. Also du siehst viele Sachen, viele Szenen sind sozusagen Kameraaufnahmen von den beiden, wie sie ihren Alltag bei ihren Großeltern, die sie besuchen, aufnehmen. Und über den Film merken wir, dass irgendwas mit diesen Großeltern nicht stimmt. Und das Lustige geht dann sehr schnell in das wirklich Gruselige und Unangenehme über. Ich finde, das Finale war geisteskrank. Also, ich sag's ehrlich, ich war ein bisschen skeptisch so. Ich hatte ein bisschen Angst, dass das goofy wird, aber der gute Nivito ist kein Idiot, der weiß, was der sagt. Der hat nicht so viel versprochen, der Film hat meinen Arsch gefickt, sage ich, wie es ist. Also, das war wirklich ein geiler Film und ich erwähne den, weil es eigentlich bei den Bösewichten um dasselbe geht wie bei dem neuen Film X. Alte Menschen sind gruselig wie Scheiße, ja. Also The Visit an dieser Stelle, genau, Empfehlung. Kinder,
aber alte Menschen, Bruder,
sind scary as fuck.
Miss me with that shit, ich will nicht mehr alt werden. Naja.
Es gibt ja noch einen anderen M. Night Shyamalan-Film, der heißt Old, glaube ich. Da geht's auch um irgendwie Altern. Also, wie gesagt, alte Menschen sind scary as fuck. Und bei X, dem neuen Film von Ty West, wo auch Kid Cudi mitspielt, ich bin ja der Meinung, der Gute sollte lieber an seiner Schauspielkarriere weiterarbeiten, als an, naja, Musik, so, Mit allem Respekt.
Ey, mit Cuddy, Alter. Ich zieh meinen imaginären Hut, Bruder.
Ja. Also bei X geht es um eine Gruppe von Schauspielern und Hippies, die sich auf den Weg machen, um im ländlichen Texas in einem abgelegenen Bauernhaus vor den Augen ihrer zurückgezogenen und unwissenden Gastgeber einen Pornofilm zu drehen. Ja, denn von ihrem Vorhaben haben Regisseur RJ, seine Soundtechnikerin Lorraine sowie Schauspieler Jackson Hole und die Stripperin Maxine und Bobby Lynn ihren Gastgebern nichts erzählt. Also wir haben eine Gruppe von jungen Leuten, die irgendwo in Texas rumfahren und in einem abgelegenen Haus einen Pornofilm drehen. Und das Haus ist, oder diese Hütte, in der die wohnen, gehört einem alten Ehepaar in Texas. Ja. Und als dann die Nacht hereinbricht, nachdem die schon ihre ersten Pornofilmchen gedreht haben, wird das Verhalten des Paares plötzlich zusehends mysteriös oder seltsam. Sehr cooler Film. Sehr nice gemacht. Der Film spielt in den 70er Jahren, also der Vergleich zu Texas Chainsaw Massacre ist auf jeden Fall da.
Texas Chainsaw Massacre, also vorab muss ich sagen, ich würde damit gehen, dass es mein liebster Horrorfilm dieses Jahr ist.
Oh, okay, krass. Okay.
Sehr großer Fan.
Nice, freut mich, okay. Ich fand den auch cool,
Ich fand den einfach nur cool vom Look her, von der Thematik, wie gesagt, alte Leute, bisschen dieses sexuelle Thema ausgereizt.
Es wird endlich mal wieder in dem Film gefickt, Alter, lass es uns mal aussprechen. In neuen Hollywood-Filmen wird nicht mehr gefickt, wir müssen das mal wieder zurückbringen, Leute. Hört mal auf rumzucringen, es geht um Ficken.
Wir haben einfach hier ganze Porno-Storylines. Es geht halt nur um Sex bei alt und jung und das gehört einfach wieder in die Kinos. Aber wir haben auch diesen 70er-Flavor dazu. So, weißt du, du hast dieses schamlose, einfach so dieses
Exploitation-Film, wir machen so einen billigen Film mit so einer Handheld-Kamera und so.
Und ich muss sagen, wirklich, allein durch dieses Experimentelle, so man switcht von wirklich von Ekel zu so wirklich so Reizen, die einfach so. Also wenn man mal so Jenna Ortegas, ich weiß nicht, wie ihr Charakter da drin hieß, so, aber ist auch nicht wichtig, Bruder.
Lorraine, glaube ich, ja.
Lorraine, die macht einen super Wandel und auch dieses, keine Ahnung, so, du hast so dieses Kirchengirl, was so einfach zu diesem Pornstar wird während des Films.
Ja. Ja.
Ich will jetzt nicht sagen großartig, das wäre echt haram, aber
Na komm, du hast schon ein Auge auf Lorraine geworfen.
Ja, also Jenna Ortega ist der nächste Star. Also da gehe ich auch mit.
Premium Fufu.
Wo der Film mich sofort hatte. Ich hatte meinen Texas Chainsaw Moment natürlich, den ganzen Film über. Aber ich habe auch, hatte ich schon zu dir im Privatgespräch gesagt, ich hatte einfach so ein Wrong-Turn-Feeling zum Teil.
Mhm.
Einfach durch diese Truppe, die einfach in eine creepy Gegend kommt, relativ unfreiwillig, also klar, der hat diese Hütte da gebucht, was auch immer, relativ unfreiwillig und dann von den Monstern dieser Gegend halt quasi konfrontiert wird. Diese Monster entpuppen sich als perverse Rentner, aber
ja. Ist echt so.
Da hatte mich der Film schon. Ich liebe dieses, ich weiß nicht, wie diese Art Filme oder was der englische Begriff dafür wäre.
Ich glaube Exploitation, ja.
Nenn es Exploitation Movie, Bruder, aber nice. Ich hatte dieses Text, ich habe dieses Texas-Gefühl vermisst.
Ist echt so richtig so dreckig halt.
Dreckig, staubiger Film. Aber geil, ey, heftig.
Ich finde, es ist auch einer der besten Filme des Jahres. Wir haben also einmal diese Truppe von jungen Leuten, die alle Pornos drehen wollen und der eine Regisseur, der so ein bisschen denkt, er macht mehr als nur einen Pornofilm. Er ist ambitioniert und dann dieses alte Ehepaar, was dermaßen eklig und vor allem gruselig ist. Ich fand, die beiden waren wirklich gruselig. Und das Setting ist geil. Das Haus ist krass. Es gibt direkt da wo die Truppe wohnt, gibt es einen See und in diesem See wohnt ein Krokodil. Ich fand, das war auch extrem gut gemacht, ja.
Oh, die Schwimmszene von.
Die Kills sind auch sehr, sehr gut in diesem Film. Also der Film macht sehr viel richtig. Kid Cudi spielt sehr gut als Pornodarsteller mit.
Warum hat da eine Laterne unten?
Ja, ich fand auch krass, dass sie sich entschieden haben, auch Jenna Ortega dann so ein bisschen, die ist geil geworden beim Pornofilm drehen, deswegen will die sich jetzt auch pipen lassen. Das war schon sehr sexy auf jeden Fall. Und dann das Ende ist einfach nur eklig, ja. Also diese alten Leute, ich sag's, wir haben es schon erwähnt, alte Leute sind gruselig des Todes. Es gibt ein Prequel, was auch direkt dieses Jahr rausgekommen ist zu diesem Film. Das heißt Pearl, von demselben Regisseur, auch mit der Schauspielerin Mia Goth. Da spielt die alte Dame nur in ihrer Jugendzeit, 70 oder 80 Jahre früher, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ist leider noch nicht in Deutschland rausgekommen, aber ich habe nur Gutes gelesen bisher. Also der Homie will da draus aus einer Trilogie machen. Wenn der Film auch so gut ist wie X, dann haben wir hier echt was ganz Besonderes. So.
Ich finde, ich weiß gerade nicht, wie unser Hauptcharakter neben den zwei alten Leuten, wie die hieß, die kleine Kokserin.
Mhm.
Auf jeden Fall, ich fand durch ihren Blickwinkel...
Bobby Lynn, ja. Die Blonde meinst du?
Genau, richtig.
Bobby Lynn, ja.
Durch ihren Blickwinkel, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe zwar noch nie Koks genommen, aber ich habe mich echt gefühlt wie so eine... wie jemand, der so ein bisschen seinen Koks abgesetzt hat, so ein bisschen... Man ist einfach so auf Entzug, so den ganzen Film über... Und auch durch diese Farbfilter, durch diesen 70s-Look fand ich wirklich großartig, großartig geil. Und auch diese Szenen, wo sie mit der Oma halt sich so ein bisschen näher kommt, muss man sagen.
Ja, wo sie redet in dem alten Haus und so und oh, das war echt creepy.
Man hat so einen Blurred-Filter auf den Ohren, man hört nicht, was die beiden reden. Das intensiviert das so ein bisschen so. Also ich dachte jetzt wirklich, die Oma zieht sie halt komplett aus und die fangen da an rumzumachen. War noch nicht so, aber dafür hatten wir auch eine Elder-Sex-Scene.
Boah, das war crazy, Alter.
Ich echt dreckig gefühlt danach. Also
das Rentnerpaar fickt dort rum, Alter.
Auf dem Bett, während sich jemand unterm Bett versteckt. naja.
Ja, es war genau der richtige Mix aus diesem Horrorelement und diesem dreckigen, fickrigen. Das war nice.
Das war, also, ich fand auch brutal, wie sie diesen kleinen, bisschen zu ambitionierten Regisseur halt die Oma so extrem brutal ermordet und unnötig oft auf den Einstich. Als diese Szene kam, da hatte der Film mich. Also, da hatte der Film mich komplett. Ja.
Also, definitiv einer der besten Horrorfilme des Jahres.
Ja, mein Horrorfilm des Jahres auf jeden Fall.
Okay. Wir beide haben auch, ich habe dir das empfohlen, ich habe den im Kino gesehen, du zu Hause, wir haben beide The Black Phone geguckt.
Würdest du mir meinen Hut geben? Danke sehr. Ich bin nebenberuflich Zauberer.
Sind das da drin schwarze Luftballons?
Möchtest du einen Zaubertrick sehen?
Kam auch dieses Jahr raus. Ich hatte den Film gar nicht auf dem Schirm. Erst als übelst viele Reviews rauskamen, dachte ich mir, ey, der läuft hier gerade, es gibt auch irgendwie Rabattabend, ich zahle nur 5 Euro, ich gucke mir den an auf Englisch. Ich habe nichts erwartet, war dann positiv überrascht. Ich würde aber vorwegnehmen, ich finde, vielleicht stimmst du mir dazu, ich finde, das ist ein Horrorfilm für so Teenager oder für Leute, die nicht so viel mit Horrorfilmen zu tun haben. Ich finde, das ist so ein bisschen so, wenn du Stranger Things nice findest, aber auch nicht etwas Gruseligeres gucken möchtest als Stranger Things, dann ist das der Film für dich.
Das ist halt so leichte Kost, finde ich. Also es ist jetzt nichts...
Ich fand den aber auch nicht schlecht gemacht. So.
Die Looks waren fire.
Also es spielt in einem Vorort von Denver in den 70er Jahren, auch hier wieder dieses 70er Setting, was in diesem Jahr richtig populär wird. Es geht um einen Kindermörder, der Kinder entführt in einer kleinen amerikanischen Stadt. Ja, und wir haben hier einen 13-jährigen Finny, der entführt wird und in einem schalldichten Keller eingesperrt wird und jetzt muss er. In diesem Keller gibt's nichts außer ein schwarzes Telefon, so typisches altes Telefon, deswegen heißt der Film auch The Black Phone. Und es gibt nichts anderes als dieses Telefon und eine Matratze und er muss da rauskommen und wir müssen irgendwie, wir begleiten diesen Jungen dabei, wie er versucht, von irgendwie rauszukommen und diesen Killer zu vermeiden. Natürlich, er hat eine Schwester, die auch die ganze Zeit für ihn betet und versucht irgendwie Sachen oder versucht irgendwie die Ermittler in die Richtung zu bringen, dass sie diesen Jungen finden und er kommt aus einer schwierigen familiären Situation. Die Mutter ist, glaube ich, verschwunden oder gestorben oder so und der Vater ist ein Alkoholiker, der seine Kinder schlägt. Also es ist ein interessantes Setting. Und der Killer, dieser Kindermörder, wird auch gespielt von Ethan Hawke, einem großen Schauspieler. Er hat ja auch schon in Sinister mitgespielt und er trägt hier auch so eine gruselige Maske, mit der er immer in diesen Keller reingeht. Es ist, ich würde das schon behaupten, es ist auf jeden Fall nicht der gruseligste Film. Es ist aber so ein bisschen, es geht für mich fast schon in diese Abenteuer-Horror-Richtung, wo Kinder probieren, irgendwie rauszugehen. Das
ist ein Kinderhorrorfilm für mich.
Ja, er ist auch nicht sehr super brutal, aber ich finde auch nicht, dass es jetzt so, oh, es ist komplett lame und das können sich Babys angucken, das ist auch nicht. Ich habe mich die ganze Zeit an Stephen King erinnert gefühlt. Die gesamte Zeit des Films, weil es typisch ist mit Kindern, die auch Bullies haben, die verschwinden und Kinder mit ihren Ängsten und Träumen und Wünschen. Und dann lese ich, der Film basiert auf einem Buch von Joe Hill und da stellt sich heraus, Joe Hill ist der Sohn von Stephen King.
Echt jetzt?
Ja.
Ach, der Wahnsinn, krass.
Der hat sich sozusagen nur umbenannt für seine als Autor, aber es ist der Sohn von Stephen King und genau dieses Gefühl hatte ich bei diesem Film und es passt wie die Faust aufs Auge. Es ist wie eine Stephen King Verfilmung. Hat mich auch ein bisschen an manchen Stellen an It erinnert. So.
Ja, es ist, manche Szenen hätten echt komplett aus It sein können, aber ja.
Ich fand so Sachen, wo der kleine Junge auch so probiert, so ein bisschen herauszufinden, wie er aus diesem Keller kommt und so. Ich fand das alles cool gemacht. Also es war nicht schlimm. Ich finde auch diese Opening-Title-Sequence mit dem Typen, der dort bei dem Van steht und die Balloons hat, dieser Kindermörder, war alles cool gemacht. Ist der Film super gruselig? Nein. Ist der Film super brutal? Nein. Ist der Film cooles Entertainment für zwischendurch? Auf jeden Fall. So.
Ich finde den Film schick. Also das ist schön anzuschauen. Also jetzt fernab von Story oder Brutalität und sowas. Allein dieser Van, die Maske, die schwarzen Ballons, das brennt sich auch ein. Also, wenn mich jemand fragen würde, ach, ich will was Entspanntes gucken, ich würde den tatsächlich sogar empfehlen, so auf einfach leichte Horrorkost.
Ja, der ist ja auch von dem Regisseur von Sinister gemacht, deswegen.
Ja, gut, ja. Das ist mein Meisterwerk.
Ist nicht so gruselig wie Sinister, aber du hast es gesagt, wenn ihr leichte Kost haben wollt, der hat mich echt an Stranger Things erinnert und an Stephen King. Ist genau der Mix, so.
Passt perfekt in die Zeit. Dieses Horrorjahr hat die Faust aufs Auge getroffen. Also komplett.
Auf jeden Fall. Also ich würde ihn auch empfehlen. Ich habe ihn genauso bewertet wie du. 3 Sterne auf Letterboxd, aber immer noch mit einem Herzchen, weil ich den gut fand. Also es ist ein leicht überdurchschnittlicher Horrorfilm für junge Leute, so. Geht auf jeden Fall. Ich habe viel Schlimmeres gesehen. 2 Filme, die auch dieses Jahr rausgekommen sind. Große Franchises, die wiederbelebt wurden, die ich aber jetzt einfach nur erwähnen möchte, weil die beide für mich Arsch waren. Zum einen der neue Hellraiser. Ich weiß, du bist kein Hellraiser-Fan. Nee, ich mag die ersten 3 Filme der Reihe. Die sind nice. Danach wurde die Reihe komplett vergewaltigt. Gibt keine Horror-Franchise, die dermaßen vergewaltigt wurde wie Hellraiser. Jetzt gab es eine Art Remake. Natürlich, die Horror-Fans waren wieder erschüttert, weil Pinhead von einer Transfrau gespielt wird. Oh mein Gott, so get the fuck out of here, wen juckt das? Pinhead war das kleinste Problem. Die Cenobites waren cool in dem Film. Der Film war einfach langweilig, Bruder. 2 Stunden. Schlechte Protagonisten. Ich habe mich gefühlt wie in so einem Resident Evil Teil 5 Teil, irgendwie so von diesen Arschfilmen, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Das war Caperoni. Es tut mir sehr leid. Ich weiß, es gibt viele, die fanden den cool, aber für mich war das null. Ich muss echt sagen, lasst Hellraiser in Ruhe. Es reicht. Der war besser als die letzten 6 Sequels vielleicht, aber trotzdem, ich habe es nicht gebraucht. Dann dieses Jahr ist auch noch ein neuer Texas Chainsaw Massacre-Film rausgekommen. Von Netflix produziert. Den hast du nicht geguckt, ne?
Das Interesse hat sich sehr low gehalten bei mir.
Wie soll ich das sagen? Der Film ist eigentlich Arsch, aber der ist brutal wie Scheiße. So. Der geht auch nur irgendwie 80 Minuten oder so. Den kann man sich entspannt mal zwischendurch geben. Es ist gefühlt eine direkte Fortsetzung auf den ersten oder auf die ersten zwei Teile. Auch die Protagonistin angeblich vom allerersten Film kommt zurück. Es ist kompletter Quatsch. Es ist kompletter Quatsch. Also die Texas Chainsaw Franchise ist wirklich von allen Slasher-Franchises ist das auch wirklich, ist wirklich Caperoni, was sie da gemacht haben. Der Film ist Arsch, aber der ist extrem brutal. Wenn ihr wirklich Bock habt auf Gore und auf einen Typen, der auf Leatherface, der irgendwelche Millennials, die sagen, ey, du wirst gerade live gestreamt, du Bastard. Wenn der Typ steigt in einen Bus ein, wo irgendwelche Leute mit einer Handycam stehen und das Livestream und der zersägt die Leute mit einer Kettensäge. Ist es entertainend? Ja. Ist es dumm? Absolut. Es ist der dümmste Horrorfilm des Jahres. Ich will auch nicht behaupten, dass der gut ist. Ich bereue es aber auch nicht, dass ich ihn geguckt habe. So. Wenn du wirklich Hangover hast, weil du dich besoffen hast und weil du, keine Ahnung, eine Nacht vorher den Triple 3000 Gog Gog deines Lebens bekommen hast und du willst gerade irgendwie leichte Kost gucken, gönn dir Texas Chainsaw Massacre auf Netflix, aber es ist wirklich dumm Arsch. Es ist dumm Arsch, dumbass. Es ist dumm Arsch, Alter. Es ist dumm Arsch. Ansonsten, es gibt einige Filme, die noch nicht rausgekommen sind oder rauskommen werden. Pearl, das Prequel zu X. Barbarian in Amerika ging der durch die Decke. Da geht es um irgendeine Frau, die ein Airbnb mietet und da passiert irgendeine geisteskranke Scheiße. Der Film soll richtig krass sein. Ich warte auf den und einen neuen Slasher, einen Meta-Slasher namens Bodies, Bodies, Bodies. Der kommt jetzt an diesem Donnerstag in die Kinos mit Skeet. Davidson.
Nein.
Mit Skeet, ja. Keine Ahnung, ob ich ihn ergeben werde, vielleicht im Streaming oder so. Es kommen noch einige Horrorfilme dieses Jahr raus. Trotzdem, die wir geguckt haben, die waren nice. So, wir wurden verwöhnt. Du hast ja schon gesagt, was war der beste Horrorfilm, den du dieses Jahr gesehen hast? War X?
Mein Liebster, ja. Auf jeden Fall.
Boah, Bruder, ich...
Ich habe dieses Jahr habe ich zum Beispiel Candyman Original und Candyman Nachfolge von letztem Jahr rewatched. Zum ersten Mal in meinem Leben Candyman geschaut.
Und?
Ich bin Fan vom Original. Das Remake hatte auf jeden Fall seine Stärken, seine starken Momente.
Das Ende war nicht gut. Der Rest war geil.
Das war Arsch. Aber Candyman als Villain habe ich für mich lieben gelernt. Als Killer.
Helen.
Ja, Candyman. Genau. Also ich habe nicht viele Filme. Ich weiß ja, ich bin ja ein richtiger Filmmuffel. Das Einzige, wo man mich jetzt hinbekommt, sind Karate-Filme und Horrorfilme.
Ich habe mit Nivito Karate Tiger 5 geguckt, als wir beide todkrank waren hier, als wir aus unserem Polenurlaub zurückkamen. Wir haben Karate Tiger 5 auf Amazon Prime geguckt. Es war geil, Alter. Karate-Filme sind das Geilste nach Horrorfilmen. Ich bin voll drin in diesem Film. Also Martial Arts ist das Geilste überhaupt. Der Film war so geisteskrank dämlich, so geisteskrank cheesy. Ich hatte den Spaß meines Lebens. Geisteskrank geiler Film. Karate Tiger 5. Bitte aber die Uncut-Version gucken, so, ne? Weil die ist noch geiler.
Bisschen zu brutal auch für einen Martial Arts-Film.
Ja, ich habe tatsächlich noch mal die Uncut-Szenen auf YouTube gegoogelt, wo dann der Haken in die Fresse reingeht. So, das ist todesgeil. Bin
geil.
Karate Tiger beste, Karate Kid beste, Jackie Chan Filme beste, wie war das? No Surrender?
Yeah, no Retreat, No Surrender, ja. Yeah.
No Retreat, No Surrender beste, The Fighters beste, also wirklich Martial Arts ist todesgeil, Mann. So.
Also ich hatte mein dieses Jahr wieder Spaß am Martial Arts Film, aber die Horrorfilme, ey, ich habe noch gewaltig viele Filme, die ich schauen muss.
Ja. Denn jetzt, ich nehme dir das vorweg, sorry. Mein Lieblingshorrorfilm ist der Film, über den irgendwie gerade ganz TikTok spricht. das weißt du besser als ich bin nicht auf TikTok. Mein Lieblingshorrorfilm, den du noch unbedingt schauen solltest, ist Smile.
Worüber möchten Sie gerne sprechen? Über meine Patientin. Hi. Ich weiß, Sie sind nervös. Ich will mich nur unterhalten.
Ich sehe etwas, das außer mir niemand sehen kann. Es lächelt mich immer an.
Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Ich hätte diesen Film mir niemals angeschaut, weil ich hatte Angst, es wird so eine Trash-Scheiße wie The Boy oder The Nun oder Ouija oder wie auch immer diese ganzen Trash-Ass-Filme heißen.
Luigi, Alter.
Luigi. Dann hat mir Visi Superfan und gute Freundin Rima gesagt, dass Smile ein geiler Film ist. Ich bin ins Kino und es tut mir leid, Bruder, ich will bei dir nicht die Erwartungen hochgehen lassen, weil ich bin ohne Erwartungen reingegangen und mich hat der Film in den Arsch gebumst. Es ist der gruseligste Film, den ich seit Jahren gesehen habe. Echt. Der Film hat sehr viel Hype auf TikTok. Viele lieben oder hassen ihn. Ich bin tatsächlich in der Fraktion, die den Film liebt. Es ist für mich der beste Horrorfilm des Jahres. Trotzdem, ich bin ohne Erwartung reingegangen. Mein guter Kumpel Max war in Dresden. Ich habe gesagt, Bruder, ich will diesen Film gucken. Kommst du mit? Der Homie mag Horrorfilme nicht. Ich dachte, so schlimm wird er nicht sein. Im Nachhinein tut's mir sehr leid, dass ich ihm das angetan habe, so, weil wenn ich schon sage, boah, ich war ganz schön abgefuckt und ganz schön nervös, dann hat's ihn hochgenommen. Geiler Horrorfilm. Geiler Horrorfilm. Es geht um eine Psychiaterin, Dr. Rose Cotter, die wird gespielt von Kevin Bacons Tochter. Kevin Bacon, berühmter Filmstar, aber auch gerade berühmtes Horroropfer im ersten Freitag der 13. Teil, wo dieser Haken durch das Bett durch in seinen Hals geht. Sehr berühmte Szene. Seine Tochter spielt hier eine Psychiaterin, die einen grausamen Selbstmord miterlebt von einer Frau, die die ganze Zeit lächelt oder beziehungsweise die lächelt, bevor sie sich das Leben nimmt, deswegen auch der Titel Smile. Und im Nachhinein an diesen Selbstmord, sie wird in Urlaub geschickt, nach diesem Selbstmord versinkt sie immer mehr in den Wahnsinn. Ja, sie ist traumatisiert, sie erlebt unheimliche Dinge, sie sieht Menschen mit einem angsteinflößenden Lächeln überall, wo sie sich bewegt, und sie ist komplett abgefuckt. Und ich fand den Trailer goofy, aber ich bereue es überhaupt nicht, dass ich in diesen Film gegangen bin, denn der Film hat mich hops genommen, Bruder. Der Film ist eigentlich, was mir an diesem Film gefällt, ist, es geht um Trauma. Es geht um Leute, die schlimme Sachen in ihrer Vergangenheit erlebt haben, und das ist ja ein Thema, was in den letzten Jahren oft aufgegriffen wurde von Hereditary und allen möglichen A24, so Elevated Horror, wir sind schlauer als normale Horrorfilme aufgegriffen wurde. Der Film, dem ist es egal. Hier geht es um eine traumatisierte Frau, die eine schlimme Kindheit hatte, aber der Film gibt gar keinen Fick. Es gibt hier Jumpscares, hier wird einfach durchgezogen mit dem 1x1 aus der Trickkiste des Horrorfilms, aber der Film hat mich hops genommen, Alter. Wirklich. Es gab Szenen, ich bin aufgeschreckt, der hat meinen Arsch gefickt, Alter. Also, diese Frau, was mir auch so gut gefallen hat, die Frau wird immer paranoider, unsere Protagonistin, weil niemand ihr glaubt, man kennt das ja aus zig Horrorfilmen, aber es war noch nie so gut gespielt wie hier. Also wirklich, diese Frau, dieser Abstieg in den Wahnsinn und keiner glaubt mir und ich schmink mich nicht mehr und ich vernachlässige mich selbst und ich gehe nicht mehr duschen, weil niemand mir glaubt und alle sind gegen mich. Es war noch nie so gut gespielt wie in Smile. Und das Ende ist geisteskrank. Das ist ein Banger-Rooney, Alter. Es ist ein richtiges Banger-Rooney. Genau wenn du denkst, der Film ist vorbei, kommt der nochmal zurück und dann hat der mich gekillt. Also wirklich, believe the hype, ja, believe the hype, der Film ist geil, der ist krass, der ist gruselig, der ist angsteinflößend, ich habe mich richtig dabei erwischt, wie ich gedacht habe, ich hoffe, der Film ist bald zu Ende, weil es immer unangenehmer wird. Und das ist sehr selten, so. Also, als ich Halloween Ends ins Kino, Alter, ich habe zu viel gesoffen. als ich ins Kino gegangen bin, um Halloween Ends zu gucken, ich war der Einzige im Kinosaal und ich komme ins Kino rein, da ist eine Gruppe von 40 Leuten und die kennen sich alle. Und ich dachte mir, gehen die jetzt in Halloween Ends oder was gucken die? Gucken die Black Adam oder Black Arsh oder was auch immer? Die sind alle in Smile gegangen, weil der Film übelsten Hype hat auf TikTok. Ich dachte mir, krass, aber verdient, weil der Film ist wirklich gruselig, wie scheiße. Und das Ende hat mich echt gecatcht. Also das habe nichts erwartet und ich wurde nur belohnt. Deswegen ist Smile mein Lieblingshorrorfilm des Jahres. Ich guck morgen Ends nochmal, mal sehen, ob sich was geändert hat, aber es war krass. Bro, wir sind am Ende angekommen. Was wünschst du dir für 2023?
Ich wünsche mir einfach weitere Horrorfilme der kreativen Ader. Ich habe gemerkt, wir sind mittlerweile endlich weg von dem paranormalen, gezwungenen Themen-Horrorfilm, womit wir 10 Jahre plus 10 Jahre safe therapiert worden, hat angefangen mit Paranormal Activity und den Conjuring-Franchise. Gott sei Dank sind wir weg von diesem Scheiß. Also wirklich, Gott sei Dank sind wir weg von diesem Scheiß. Wir kommen jetzt endlich an wie gesagt, kreativere Storylines, an bessere Regisseure auch, glaube ich. Allein wenn wir uns Nope angucken oder X, das sind so unterschiedliche Horrorfilme. Also unterschiedlicher können die nicht sein. Safe. Und das spricht einfach für dieses Jahr und das spricht, glaube ich, auch für Horror-Zukunft. Wenn wir dann vielleicht auch Riesen-Franchise endgültig in Ruhestand schicken können. Ich meine, ich kann mir auch noch Scream 10 anschauen, das ist kein Problem. Aber so langsam haken wir die Liste ab. Unsere Freddys, unsere Jasons, unsere Ghostface, die können auch mal in den verdienten Ruhestand gehen. Ich hoffe auf das Einläuten einer neuen Era, Alter. Auf jeden Fall. Safe.
Bruder, ich bin gespannt auf deine Meinung von Smile. Guck dir den auf jeden Fall an, nimm deine Schwester mit. Wie fand deine Sis eigentlich Halloween Ends?
Ja, katastrophal.
Echt?
Ja. Ist eine andere Sache, aber...
Echt? Okay, krass.
Die hat es nicht mal bis zum Ende geschafft, aber...
Echt? Krass. Okay.
Ich habe heute nochmal angegeben, die kam dann heute und meinte, die wird sich den definitiv dann die Tage nochmal anschauen alleine.
Krass, okay.
Anstrengend. Die hat das Chaos, das beschriebene Chaos von mir hat sie nicht so gut verdaut, aber...
Aber hat sie die anderen Teile davor geguckt?
Ja, ja.
Okay. Nividos Schwester ist ein riesen Horror-Fan, deswegen hat mich das interessiert.
Genau, schau da meine Sis so, ohne die hätte ich nicht, die hat mich mit
dem Virus angesteckt.
8-9 vor The Ring gesetzt, seitdem ist mein Leben nicht mehr in Ordnung. Also.
The Ring is goated, Bruder.
Deswegen, gerade wo du Smile erzählst, so, ich habe ein bisschen so leichte The Ring-Feelings bekommen. So.
Gut, dass du das sagst, also es gibt ganz klare Referenzen an The Ring. So. An den Ami The Ring, auf jeden Fall.
Also genial, kann man nichts falsch machen.
Kann man nichts falsch machen? Ich glaube, der Smile wird dir gefallen, Bruder. Ich glaube, der wird dir gefallen, echt. Ich freue mich auf Scream 6. Ich bin gespannt, was die machen. Der Film spielt ja in New York. Also die sind ja, glaube ich, alle aus Woodsboro sind die alle nach New York gezogen und leben dort ihr Hipster Brooklyn Life. Also ich bin gespannt, was danach kommt, aber ich sag's euch ehrlich, es ist gerade mal wieder eine geile Zeit, ein Horrorfilm-Fan zu sein und ich hoffe, das bleibt so. Aber es ist wie in der Musik, es gibt einfach Zyklen. So, 10 Jahre ist es so und dann kommt wieder das Alte zurück. Ja, wir hatten 10 Jahre lang ganz wenig Slasher, jetzt sind Slasher wieder zurück. Ich freue mich. Hoffentlich bleibt es
so. Ey, Bro, wenn es heißt, dass wir den 70. Film aus den 70ern und 80ern irgendwie...
Ach, Bruder, ich komme auch für den 40. Teil von Halloween zurück, Alter. I don't give a fuck.
Bruder,
das ist ja auch der Reiz an der ganzen Sache, dass Horrorfilme immer wieder neu interpretiert werden. Ich will das ja auch, Alter.
Alles gut. Also ich hatte den Spaß meines Lebens dieses Jahr mit Horrorfilmen. Ich habe bei Weitem nicht alles gesehen. Wie hieß dieser crazy Film? Fresh? Hieß er Fresh? Mit den...
Habe ich auch noch nicht gesehen. Unser Homie Said hat ja wirklich alle Filme dieses Jahr geguckt.
Ja,
ich noch
nicht, Said ist... Der wahre Connoisseur unter uns. Ja,
beste Grüße an die
Bruder, Leute. Du kannst mich dann nächstes Jahr replacen oder wir machen hier ein...
Mit allem Respekt, aber niemals, nein.
Na, Bruder, das ist ein Brother-Thing.
Deswegen, Bruder, ich hoffe, weil meine Frage war ja, was wünsche ich mir für 2023? Ich wünsche mir, dass wir nochmal ins Ausland fahren und uns nochmal nach einer extrem schlimmen Partynacht uns einen Horrorfilm geben, Bruder. Das ist mein Wunsch für 2023. Ansonsten, das war die Horrorfolge, das war das Halloween-Special 2022 mit vielen Filmen, mit vielen Diskussionen. Wir haben uns vielleicht weniger bepisst, aber dafür hatten wir mehr Spaß an den Filmen im Schauen. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen und ich hoffe, ihr habt ein geiles Halloween dieses Jahr.
Bei der fünften Episode, da müssen wir uns irgendwas Besonderes einfallen lassen. 5 Jahre Wein mit Visi, 5 Jahre Halloween. Vielleicht graben wir irgendeinen Serienkiller aus oder so.
Ich wollte gerade sagen, Alter. Ja, machen wir Horrorfolge mit Armin Meiwes, dem Kannibalen von Rotenburg oder so.
Ja, ja, Lionel Dama oder so. Der lebt ja noch, der gute.
Das stimmt ja, genau. Die Dama-Serie ist draußen.
Hat mir super viel Spaß gemacht.
Die ist sehr gut gemacht. Also, wirklich, wenn Netflix eine Sache gut kann, dann sind das Serienmörder-Dokus oder Serienmörder-Serien. Also,
ich will eine John Wayne Gacy-Serie jetzt noch, dann bin ich zufrieden.
Jetzt noch als allerletzter Satz in dieser Folge: Frauen, die auf Serienmörder-Medien stehen, haben crazy Pussy.
Ja, was?
Gotta get that Jeffrey Dahmer Pussy, Bruder. Ted Bundy Pussy hat mich aus dem Leben geschossen.
Oh, ja, ja, die Dahmer-Series hat mich echt zum Totlachen gebracht, wenn der da so I just wanted to drink a beer. Warum ein bisschen Bier, du?
Ey, Freunde, danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Vibe mit Visi-Folge Nivito. Mein Bruder, danke für ein neues Halloween-Special. Es war fire. Es war fire.
Goodbye.